Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 217. Sitzung und sie heißt diesmal Affentheater. Und zwar deshalb, weil es ja im Moment, man hat diesen Eindruck, sich so schnell dreht in der Welt, dass man kaum mehr hinterherkommt. Man sieht überall irgendwelche rätselhaften Vorgänge, die sich ganz schnell wieder neu zusammenmixen, wo es auch immer neue Allianzen gibt und neue Ideen, neue Gefahren, die hochpoppen an der einen oder anderen Front. Und letztlich läuft ganz vieles dann doch wie ein Spuk ins Leere. Ja, es ist unsere erste Sitzung wieder nach den Ferien. Ich freue mich, dass wir hier jetzt alle oder dass wir hier jetzt in alter Frische vereint sind und freue mich auch gleich auf unseren ersten Gast. Das ist Alexander Wendt. Er ist Journalist und Autor und er hat sich insbesondere in seinem letzten Buch, das heißt Verachtung nach unten, mit der ganzen Ideologiestruktur auseinandergesetzt, die im Moment so vorherrschend ist quasi. Also insbesondere diese ganze woke Agenda, die ja viele Verästelungen trägt. Herr Wendt, ich freue mich, dass Sie hier sind bei uns.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Darf ich Sie bitten, sich einmal selbst etwas vorzustellen? Ich begrüße auch gerade noch Herrn Dr. Wolfgang Wodak, er ist auch wieder bei uns. Ja, und Herr Wendt, ich übergebe Ihnen das Wort, dass Sie ein paar Worte zu sich selbst sagen, was Ihr Hintergrund ist und Ihre Arbeitsschwerpunkte.
Also wie Sie schon gesagt haben, bin Journalist und Autor, lebe in München, war 25 Jahre beim Focus, habe dann 2017 mein eigenes Medium gegründet, Publico, schreibe für Tisches Einblick, für die Weltwoche und eben auch Bücher. Und das letzte ist Verachtung nach unten, wie eine Moralelite die Bürgergesellschaft bedroht und wie wir sie verteidigen können. Und darin geht es eben um diese grundsätzliche Bedrohung dessen, was wir unter Westen verstehen, unter westlicher Gesellschaftsorganisation. Und von dort kann man eben durchaus eine Brücke schlagen zu diesem Thema, was Sie speziell behandeln, nämlich was ist während der Corona-Zeit passiert. Aber das erstmal zur Vorstellung und über das Buch und die Verbindung zwischen dem, was ich dort schreibe und Ihrem Thema, können wir ja gleich sprechen.
Ja, was würden Sie denn sagen, wann diese Ideologie begonnen hat? Gibt es da irgendein Stichtag oder ein Stichdatum oder Events, die dazu geführt haben? Es ist ja schon bemerkenswert, also wenn man so in den letzten Jahren gelebt hat, dann ist es ja doch eine Verdichtung irgendwie eingetreten.
Ja, also mich hat das sehr fasziniert, dass Jonathan Haidt, der in den USA das von einem ganz anderen Blickwinkel beobachtet als Wissenschaftler, auch ein Datum genannt hatte, ab dem Studenten in Universitäten die sogenannten Safe Space gefordert haben, an dem es auf einmal darum ging, dass bestimmte Begriffe verletzen können und die Verletzungen, die psychischen Verletzungen dann praktisch mit den physischen gleichgestellt worden sind. Der nannte 2015. Das hat mich geradezu elektrisiert, weil wir 2015 auch einen tiefen Einschnitt, aber auf einem anderen Gebiet, nämlich auf der Migration erlebt haben. Dort aber auch in dieser Teilung zwischen Gut und Böse. Also gut war ja nach Ansicht der meisten Medien und auch der führenden Politiker nur der das vorbehaltlos unterstützt hat und auch keine Fragen zum Wie, zu der Gestaltung dieses Massenzulaufs gestellt hat. Und alle anderen standen ja automatisch unter Verdacht. Und die Verdächte wurden ja dann auch so formuliert, Rassist, Fremdenfeind und so weiter. Und wie gesagt, seit 2015 scheint sich das sehr stark etabliert zu haben. In Medien, in Universitäten und dann in der Berufspolitik und schließlich auch in vielen Unternehmen. Wobei ich glaube, das habe ich auch in meinem Buch an einigen Stellen geschrieben, dass der Wokismus oder wie man es immer nennt, ich spreche von den Wohlgesinnten, dass das zumindest in den USA den Höhepunkt überschritten hat. Da das hier zeitversetzt gekommen ist, wie alle großen Trends aus den USA, wird auch hier wahrscheinlich der Höhepunkt zeitversetzt dann auftreten, aber ich glaube, wir kommen jetzt auch langsam an diesen Punkt. Dann wird die Ideologie meiner Meinung nach auch wieder absteigen. Nur sie hat lange gebraucht, wenn man an die Wurzeln zurückgeht, um in diese Position zu kommen. Es wird auch wieder lange dauern, bis sie diese Machtposition verliert, zumal diejenigen, um die es geht, sicherlich keinen Quadratmeter freiwillig aufgeben werden.
Also was man ja sagen kann, dass das, was diese Safe Space und diese Migrationsthematik gemeinsam haben, ist ja auch, dass es plötzlich quasi gedankliche und verbale No-Go-Zones gab. Also man durfte plötzlich bestimmte Sachen nicht mehr sagen, man durfte keine Fragen stellen, ob irgendwas gut ist oder optimiert werden könnte. Also das wär der gemeinsame Nenner. Ich meine, dieses, dass es früher schon Themen gab, die man schwer anfassen durfte oder wo man keine Fragen zu stellen durfte, das war ja tatsächlich auch vielleicht früher schon der Fall, ein bisschen, aber nicht so ausgeprägt. Und dieses hat ja auch was Überbordendes. Also, dass wenn ich in diesem Safe Space irgendwie mich aufhalte, da sind ja plötzlich unglaublich viele, quasi eine kaum mehr abzugrenzende Vielzahl von Sachen, die nicht mehr okay sind, also die man nicht sagen darf, machen darf.
Naja, also ich warne immer davor zu sagen, das darf man nicht sagen. Man darf natürlich alles sagen.
Ja, aber wo die Leute das Gefühl haben, dass sie es nicht sagen dürfen vielleicht.
Wenn man bestimmte Dinge anspricht, kommt man sofort unter Rechtfertigungsdruck. Also wenn Sie, wie gesagt, die Massenmigration, wie wir sie in Norddeutschland haben, vorbehaltlos begrüßen, dann kommen Sie nicht unter Rechtfertigungsdruck bei den meisten Medien, in Talkshows, generell auf Podien, aber auch im privaten Umgang, wenn Sie in einer größeren Runde zusammensitzen. Wenn Sie zu erkennen geben, dass das nicht der Fall ist, dann kommen sofort diese Fragen und auch diese Unterstellungen. Also sagen können Sie es, aber es sind bestimmte Druckverhältnisse, die dann tatsächlich dazu führen, dass zumindest in dem Bereich der Medien, aber auch der Wissenschaft, viele sich zurückhalten, obwohl sie eigentlich eine andere Ansicht haben, um auch diesem Druck zu entgehen. Denn gerade in der Wissenschaft und Universitäten sind im Mittelbau und im Unterbau, wie wir wissen, auch sehr, sehr viele Stellen zeitlich befristet. Es gibt immer mehr Bewerber für die attraktiven Stellen, als Stellen da sind. Und das ist natürlich dann ein Grund, sich zurückzunehmen, bestimmte Meinungen nicht zu äußern, obwohl man es formal natürlich darf. Es entsteht also ein informeller Druck. Und das hatten wir auch während der Corona-Zeit erlebt. Sagen konnten Sie da auch alles. Sie haben vielleicht keinen Bühnedarm bei den meisten Medien gefunden, aber es gibt ja auch andere Medien wie TE. Nur sehr viele Leute in herausgehobenen Positionen haben dann ja auch Konsequenzen zu spüren bekommen. Also Michael Mayen beispielsweise, Professor in München, der die Medienpolitik und vor allem die große Gefolgsamkeit der meisten Medien gegenüber der Politik während der Corona-Zeit sehr frühzeitig kritisiert hatte, also schon 2020. Mittlerweile üben ja viele Medien auch wie die Zeit zumindest ein bisschen Selbstkritik an ihrem Verhalten, aber er hat das praktisch 2 Jahre zu früh gemacht und ist dafür mit einem Disziplinarverfahren überzogen worden. Er ist ein ordentlicher Professor, der kann nicht gefeuert werden, aber man hat dann alles Mögliche zusammengekratzt gegen ihn. Er kommt übrigens eher von der linken Seite und hat ihm dann vorgeworfen, dass er in einer winzigen Zeitschrift publiziert hat, die wiederum in den Phänomenbereich des verfassungsschutzrelevanten, der verfassungsschutzrelevanten Staatsdelegitimierung fällt. Also in den Artikeln selbst war überhaupt nichts Anstößiges. In Hörsaal hat er auch nie irgendwas gesagt, was man ihm zum Vorwurf hätte machen können. Aber dass er dort publiziert hat, das hat man dann sozusagen als Kontaminierung genommen und ihm ist dann als Disziplinarstrafe aufgebrummt worden, dass sein Gehalt um 10% gekürzt worden ist. Andere, wie dieses Mitglied des Bayerischen Ethikrates, der ist ja aus dem Ethikrat gefeuert worden für seine abweichende Haltung, obwohl er wirklich der Einzige war, der dort sich anders geäußert hat als die anderen. Also solche Fälle, die wirken dann natürlich auch, die haben den sogenannten Chilling-Effekt, wie man das in der englischen Diskussion sagt. Sie wirken also auf andere dergestalt, dass die sich dreimal überlegen, ob sie was sagen in exponierten Positionen.
Es hat mich sehr beeindruckt, dass gerade jetzt, ich habe ein Interview gehört mit Herrn Ioannidis, den wir ja auch mal im Ausschuss hatten, einer der berühmteste Epidemiologe, der zurzeit tätig ist, aus Stanford. Und er hat ja sich sehr viel Mühe gegeben. Ich kenne ihn seit vielen Jahren schon und er ist wirklich hoch angesehen und arbeitet so sorgfältig, wie ich mir es gar nicht vorstellen kann. Also wirklich sehr, sehr sorgfältig, umsichtig. Und er hat damals ja mal geguckt, wie das dann ist mit der Letalität der Infektionen, wie es da ging. Und er hat dann die internationalen Daten gesammelt, sehr sauber, hat viele Sachen weggelassen, die man nicht brauchen konnte, und hat dann festgestellt, dass das, was dort zu beobachten war, etwa die schwere Grad einer Grippe hatte, wie eine normale Grippe. Also hat da nichts Besonderes gefunden, hat das veröffentlicht und ist dann fürchterlich zusammengeputzt worden. Und er erzählte jetzt in dem Interview, dass er damals auch mit vielen, vielen Epidemiologen auf der ganzen Welt, und er ist ja sehr berühmt, er hat unheimlich viele Kontakte, gesprochen hat, und dass er immer wieder von denen gehört hat, dass die sagen, ja, man müsste eigentlich das, was da passiert, ist eine Katastrophe, aber wenn wir das sagen, dann sind wir weg vom Fenster. Genau diese Angst, sich aus, das zu sprechen, was man weiß, und das zu sagen, was man weiß, das hat viele davon abgehalten, eben dann, ja, ihre Meinung zu sagen oder das, was sie wissen, kundzutun. Die haben den Mund gehalten, damit sie nicht gefeuert werden, damit sie keine Disziplinarmaßnahmen spüren mussten. Also das ist schon...
Ja. Oder in den USA ist das mit Disziplinarmaßnahmen nicht ganz so leicht. Hier sind ja die Professoren Beamte, aber in den USA spielt das schon eine große Rolle. Da können Professoren, die nicht auf Lebenszeit angestellt werden, die Zeitverträge haben, eben relativ leicht gefeuert werden. Zweitens, es ist natürlich auch eine Bedrohung für jemand, in eine soziale Isolation zu kommen. Auch wenn er alles behält, seinen Beruf, seine Bezahlung weiterbekommt, aber wenn er von Kollegen zum Beispiel geschnitten wird, wenn er in der Öffentlichkeit dann angegriffen wird, wie das zum Beispiel Hendrik Stieg auch passiert ist, der ja praktisch für Corona-Tote im Spiegel verantwortlich gemacht worden ist, in diesem Interview mit Drosten. Und das setzt natürlich viele extrem unter Druck. Der eine kann es eher aushalten, wenn er robust ist. Der andere fragt sich dann, ja, ist es das wert?
Wenn wir jetzt nochmal auf Ihr Buch zurückkommen, diese Agenda, wie setzt die sich denn aus Ihrer Wahrnehmung zusammen? Also es gibt ja viele Verästelungen oder Aspekte von dem, was jetzt heutzutage irgendwie die gängige Lehrmeinung ist. Also wenn wir jetzt vom Klima kommen, von der ganzen Genderfrage und so weiter. Also was sind die Bausteine dieser Ideologie? Und die zweite Frage ist, wo kommt denn die her? Also ist die auch irgendwie von oben gesteuert? Weil Sie es ja jetzt auch Verachtung nach unten nennen. Ist das was aufgefropft ist oder ist das was natürlich entstanden ist?
Das ist nicht gesteuert, da hat es keinen Mastermind gegeben, der das entwirft. Es hat ideologische Versatzstücke gegeben, die dann zusammengekommen sind und ein Denkgebäude bilden, in dem ja die Steine wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind. Das ist ein eklektizistisches Werk, das ist also auch wirklich nicht aus einem Guss, sondern man sieht eben, dass es aus vielen Bestandteilen zusammengesetzt ist, die eigentlich gar nicht zueinander passen. Aber ich habe mich auch bemüht, in meinem Buch die früheste Grundlage zu finden und habe sie im Gesellschaftsvertrag von Rousseau gefunden, also veröffentlicht schon vor der Französischen Revolution, in dem er eine Idealgesellschaft, also seine Vorstellung Idealgesellschaft beschreibt. Diese Idealgesellschaft sieht folgendermaßen aus. Es gibt eine Schicht von priesterähnlichen Figuren, die exklusiv wissen, was gut für die Gesellschaft ist, was gut für die anderen ist und die anderen führen müssen, weil die anderen nicht in der Lage sind, sich selbst zu organisieren und zu führen. Diese Weisen werden auch nicht gewählt, können auch nicht abgewählt werden. Ist nicht ganz klar, er beschreibt das nicht weiter, wie die überhaupt zu ihren Positionen kommen. Aber es ist eben eine unerschütterliche Position und das, was sie sagen, ist alternativlos. Und dann kommt ein ganzes Strafregime, also wer sich dem nicht unterwirft, der kann ausgeschlossen werden aus der Gesellschaft, der kann ins Exil geschickt werden, notfalls hingerichtet. Es gibt auch eine Begründung für die Zensur, die es dort natürlich gibt, nämlich die Zensur ist nötig, damit sich das Volk in seiner Meinung nicht irrt. Und das alles, wie gesagt, vor der Französischen Revolution geschrieben worden. Aber dieser Grundgedanke, die Gesellschaft zerfällt in Führer und zu Führende. Es gibt einige, die das absolute Wissen haben, was der richtige Weg ist und die anderen müssen auf diesen Weg geführt werden. Das ist sozusagen das Urmuster und das variiert sich dann durch die Geschichte, kommt jetzt wieder sehr stark, aber das ist alles nichts Neues, sondern es sind eigentlich relativ alte Ideologeme, die dann neu aufgeladen worden sind, unter anderem mit der Identitätspolitik, unter anderem mit der kritischen Rassenlehre, die kritischen Rassentheorie, die ja den weißen Westen grundsätzlich für schuldig hält an allen Übeln der Welt. Und da kommt also etwas relativ Neues dazu, was seine Wurzeln eher in den 60er Jahren hat und eine sehr alte Ideologie. Wie gesagt, bestimmte Leute haben die nötige Einsicht und sind zum Führen berufen und die anderen, die haben zu folgen, weil das, was vorgegeben ist, alternativlos gut ist. Also wer dagegen opponiert, der ist automatisch ein schlechter Mensch, weil er sich gegen das notwendige Gute richtet.
Und ist denn, aber glauben Sie denn, dass die Personen, die da jetzt in dieser Entscheidungsträgerfunktion sind, dass die tatsächlich auch durchdrungen sind, also von der Richtigkeit dieser einzelnen Fassadstücke des Wokismus oder wie immer man das nennen möchte? Oder ja, nutzen die das einfach, weil es jetzt im Moment also instinkthaft irgendwie, um eben weil sie wissen, das muss man jetzt so sagen?
Ja, man kann ja schwer ganz in den Kopf von jemandem schauen, aber es gibt in der Tat Leute, die schon davon überzeugt sind, dass sie zu dieser Elite gehören, völlig zu Recht. Und die sich auch gar nicht vorstellen können, dass andere Ideen haben, die es auch wert sind zu diskutieren. Es ist ja sehr bemerkenswert, Bill Gates hat ja in seinem letzten Buch eine Weltgesundheitspolitik entworfen, die nur noch von nicht gewählten Gremien ausgeht und die auch von allen Ländern zu adaptieren ist. Interessanterweise Parlamente und oder gar Bevölkerung kommt in diesem Buch kaum noch, als Parlament wird man ganz am Rande erwähnt, sowas wie Bevölkerungswille kommt gar nicht vor. Also für ihn ist das ganz selbstverständlich, dass es also das Gute und Richtige gibt. Das weiß er, diese Kenntnisse hat er und alle anderen können sich doch glücklich schätzen, dass sie das übernehmen können. Also bei ihm scheint tatsächlich so ein blinder Fleck da zu sein für parlamentarische Abläufe und dafür, dass Wahrheit, relative Wahrheit natürlich immer, aus Debatte und Streit entsteht. Sonst hat sie auch keinen Wert. Also es gibt von Hannah Arendt ja diesen berühmten Satz, Wahrheit gibt es nur zu zweit. Und genau das soll ja in diesem neuen Gesellschaftsmodell abgeschaltet werden. Also Streit wird als was, abweichende Meinungen werden als was Schädliches, ausdrücklich Schädliches betrachtet. Und natürlich lebt es dann auch als, beispielsweise als Politiker, sehr viel einfacher, wenn ich sagen kann, ja, also gegen meine Argumente gibt es gar nichts vorzubringen. Ja, wer das tut, der ist moralisch verwerflich. Ich muss mich also gar nicht der Mühe unterziehen, das groß zu begründen und dafür zu werben. Also es gibt beides, wahrscheinlich die einen, die es als relativ bequemes Herrschaftsmittel anwenden, weil Moral ja auch immer erstmal gut klingt und andere dann tatsächlich glauben, also ich gehöre zu denjenigen, die den richtigen Weg wissen. Ich habe auch dieses Gefühl bei der Alena Brooks vom Ethikrat, also ehemals Ethikratvorsitzende, dass sie davon tatsächlich völlig durchdrungen ist, zu den Wissenden zu gehören, die der Gesellschaft den Weg vorgeben.
Das wäre für jemanden, der wissenschaftliche Diskussionen und Streit gewohnt ist, wirkt es peinlich. Also es ist, wenn man dazu hört, das denkt man, das kann gar nicht sein und das in so kurzer Zeit. Mhm. Ich war ja Sprecher in der Enquetekommission Ethik und Recht der modernen Medizin im Deutschen Bundestag und wir hatten dort sehr viel Diskussionen, wo die Größen der Ethikdiskussion in Deutschland sich versammelten und wo wir dann über Stammzellen und über all diese Themen geredet haben, über moralische und ethische Werte und welche Konflikte es da gibt. Und wenn so jemand da geredet hätte wie die wären fassungslos, die Anwesenden wären fassungslos gewesen. Das war ein Stil, der hätte da überhaupt nicht reingepasst. Und ich wundere mich, was das für Gremien sind, in denen so jemand jetzt sogar nach oben kommt und Vorsitzende wird und Präsident wird. Also da muss sich wirklich sehr, sehr viel verändert haben. Und zwar innerhalb kurzer Zeit. Denn die Enquete-Kommission, die hat bis 2007 gearbeitet. Also das ist ja noch eine halbe Generation her gerade. Das ist noch gar nicht mehr.
Also die Bereitschaft, überhaupt Widerspruch zu ertragen, die hat dramatisch abgenommen. Und zwar genau wegen dieser Grundeinstellung. Gegen meine Ansichten ist doch nichts, überhaupt nichts vorzubringen, was sinnvoll wäre. Also muss ich mich gar nicht erst mit den Argumenten auseinandersetzen. Ein anderes Beispiel aus einem ganz anderen Gebiet ist der wissenschaftliche Beirat für Umweltfragen, der beim Umweltministerium angebunden ist. Dort, also Frau Kempfert ist, glaube ich, jetzt die Vorsitzende, war auch schon damals auf jeden Fall Mitglied, als das, was gerade schildern will, passiert ist. Die haben sich überlegt, dass neben dem Parlament noch eine Zukunftskammer oder Jugendkammer etabliert werden muss, nicht von nicht gewählten Mitgliedern, sondern bestimmt von den Fraktionen, um dieses Zukunftsersatz neben Parlament sollte dann auch das Recht haben, in Gesetzgebungsverfahren einzugreifen und, wie es in diesem Papier dieses Beirates heißt, auch öffentlich Druck auszuüben auf Abgeordnete. Da hat es eine einzige in dem Umweltrat gegeben, die Professorin Mesari Becker, die gesagt hatte, das ist ganz klar verfassungswidrig. Und sie ist dann tatsächlich als einzige nicht wiedergewählt worden in diesen Rat. Also sie ist nicht rausgeworfen worden, es ging nicht. Aber wie gesagt, gegen ihren Willen nicht weitergewählt worden, während die anderen natürlich alle weitermachen konnten. Und sie war doch sowieso schon die Außenseiterin in diesem Rat. Alle anderen haben gesagt, ja, so wunderbar, so ein Ersatz zu haben, was dann schlechte Entscheidungen des Parlaments vielleicht noch korrigieren kann. Und genauso dieses eine Mitglied, was da gefordert worden ist, auch Professor an der Uni in München, in dem Bayerischen Ethikrat, war wie gesagt auch der einzige, also war sowieso eine Minderheitenmeinung. Aber selbst die Minderheitenmeinung haben dann die anderen einfach nicht mehr ertragen. Das ist diese Entwicklung, die man auch an amerikanischen Universitäten sieht. Also an Peter Boghossian an der Universität Portland, der da draus geekelt worden ist, der war doch sowieso ein Paradiesvogel als echter Linksliberale oder Mitteliberale. Aber selbst den konnten dort eine sehr laut, auch nicht mal Mehrheit, aber sehr laut und gut organisierte relative Minderheit von Studenten und anderen Lehrkräften nicht mehr ertragen. Wir haben alles getan, dass er die Uni verlässt, was er auch getan hat.
Ich habe das ja erlebt an der Hochschule auch, wo ich einen Lehrauftrag hatte, dass da von einigen wenigen jungen Studentinnen dann gesagt wurde, ich hätte bei jemand ein falsches Interview gegeben, mit denen hätte ich nicht sprechen dürfen. Und ich sei dann plötzlich rechts. Und das nach vielen Jahren an dieser Hochschule. Und dann kam es ja zu einem Gespräch bei der Hochschulleiterin. Und da waren auch Professoren dabei. Und da waren diese Studenten. Und ich habe dann erzählt, weshalb ich meine Meinung vertrete. Und am Ende dieses Gesprächs, da fragte dann die Rektorin, die vier Studentinnen, da ist Ihnen das denn jetzt klar, weshalb Herr Rudak das macht? Und da sagten sie sagten überhaupt nicht zur Sache, sondern sagten nur, das ist ja noch viel schlimmer, als wir dachten. Also überhaupt nicht Inhaltliches. Und die Professoren und der ganze Hochschulkörper, diese kritischen Leute, die saßen daneben und haben nichts gesagt. Und ich kriegte nachher zu hören, Herr Rudak ist wohl besser, wir wollen ja nicht so einen Ärger an der Hochschule haben, wenn wir den Lehrauftrag, wenn Sie den auf den verzichten. Also es war so ein ganz, etwas völlig Neues, so eine Freiheit bei den Leuten, die dort Verantwortung tragen und so ein sich drücken um jede Diskussion, das scheint, was hat die denn alle so beeindruckt? Diese wenigen Studentinnen da, die hätte man doch gesagt, ihr spinnt ja wohl, ihr habt doch keine Ahnung von, wie man wissenschaftlich diskutiert. Ihr kriegt eine schlechte Zensur setzen und dann lernt das erstmal wieder. Nee, da war nichts. Das war einfach so, dass sie alle beeindruckt waren und den Mund gehalten haben. Das war sehr, 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 sehr traumatisch, das Erlebnis.
Ja, das sind genau diese Vorgänge, die man schon vor fast 10 Jahren, vor 8 Jahren an amerikanischen Hochschulen studieren konnte. Dass nicht mehr ein Sachargument gilt, sondern dieses affektive Vorbringen, also ich fühle mich verletzt oder das ist doch ungeheuerlich und das ist, sowas darf nicht verbreitet werden, also dem darf keine Bühne geboten werden. Also das Deplatforming, das ist ja auch in den USA entstanden, das heißt ja ganz exakt, also wir wollen mit ihm gar nicht diskutieren, sondern wir wollen, dass er aus der Öffentlichkeit verschwindet.
Und das Ganze wurde dann unterstützt von der Amadeus-Stiftung. Das war eine Hochschullehrerin, die mit den Studenten zusammenarbeitete, die von der Amadeus-Stiftung auch mitfinanziert wurde.
Ja, und das habe ich auch, das ist auch ein Thema in meinem Buch, dass sich die formalen staatlichen Institutionen zwar nicht auflösen, aber sie werden sehr stark relativiert. Ich hatte ja vorhin diesen Plan genannt, neben dem Parlament noch was zu installieren, was in der Verfassung gar nicht vorgesehen ist, aber eben auch diese Organisationen wie die Amadeo-Antonio-Stiftung, wie den Neuen Deutschen Medienmachern, andere, die staatlich unterstützt werden, die greifen mit dem Meinungskampf ein. Sie sind staatlich durchfinanziert, gelten aber nicht als Staat, sondern witzigerweise als Nichtregierungsorganisationen. Und solche Organisationen sind natürlich der Öffentlichkeit auch nicht rechenschaftspflichtig. Die liegen auch nicht offen, was sie genau mit ihren Finanzen machen und unterliegen keiner parlamentarischen Kontrolle. Das ist eine Entwicklung, die man auch in den USA beobachten konnte, dass Gremien, Vereinigungen, zum Beispiel von muslimischen Studenten in den USA an den Hochschulen immer mehr Macht kommen haben und dann auch Druck ausüben konnten. Unter anderem, ich habe das auch in meinem Buch geschildert, ist eine Kunstwissenschaftlerin an einer Universität herausgeflogen. Die hatte eben nur so einen befristeten Professorenposten. Dann ging das leicht, weil sie im Rahmen ihrer kunsthistorischen Unterrichts noch eine Abbildung von Mohammed aus der persischen Frühzeit gezeigt hatte. Und sie hatte vorher das mitgeteilt, dass sie das tun wird, hat gesagt, also wer davon beleidigt sein sollte, wer das nicht sehen will, der kann auch gerne in dieser Vorlesung fernbleiben. Und hat dann 5 Minuten vorher nochmal gesagt, also jetzt zeige ich diese Zeichnung. Dann hat sich auch in dem Seminar kein einziger beschwert, dann aber ein einziger, und diese Organisation von muslimischen Studenten, die hat dann den Druck so erzeugt bei der Hochschulleitung, dass sie, wie gesagt, ihre Position verloren hat. Und das ist eben der Punkt. Das Entscheidende sind gar nicht diejenigen, die erstmal den Druck ausüben, sondern diejenigen, die dem nachgeben. Also Hochschulleitungen, die sich nicht vor ihre Hochschullehre stellen, sondern dann das noch verstärken, diese Kampagne. Und das ist eben ein Zeichen von Feigheit, von Angepasstheit. Und das beschreibe ich ja auch in meinem Buch, wie sich das umgekehrt hat. Früher war ja der Kulturbetrieb und auch der Wissenschaftsbetrieb am ehesten noch der Bereich in der Gesellschaft, wo gestritten wurde, wo auch die Fetzen richtig fliegen konnten und wo man auch Außenseiter, Paradiesvögel geduldet hat, auch in der Wissenschaft, weil man früher wusste, viele, viele Wissenschaftler, die erstmal verspottet worden sind und als völlige Spinner den anderen Fachkollegen galten, die haben sich dann durchgesetzt, wie Alfred Wegener mit der Kontinentalverschiebung, ist erst verlacht worden. Also war das, irgendwann war es die gültige Theorie. Semmelweis hat das nie erlebt, dass er rehabilitiert wurde. Er wurde ja als Spinner angesehen, als geisteskrank für seine Theorien, und erst posthum hat man dann entdeckt, dass er recht hatte. Also in der Wissenschaft weiß man, dass über wissenschaftliche Ergebnisse nicht abgestimmt wird, sondern dass sie entweder sich bewähren müssen im Streit oder dann eben untergehen und besseren Modellen Platz machen. Und das ist eben so grundsätzlich verlernt worden. Also jetzt haben wir an vielen Hochschulen, auch selbst in naturwissenschaftlichen Gebieten, fast einen theologischen Zugang. Also es gibt eine Glaubenswahrheit und die darf eben in zentralen Punkten nicht in Frage gestellt werden.
An der Hochschule wird ja viel über Geld gesteuert. Also man kriegt heute keine Forschungsmittel, wenn man die falschen Fragen stellt. Das sehe ich jetzt sehr deutlich an der ganzen Forschung. Der Lauterbach hat ja so ein paar 100 Millionen oder sowas in der Richtung, hat er für Long-Covid-Forschung ja ausgelobt. Das heißt, dass hier diese Folgen einer angeblichen Infektion, die darin besteht, dass der PCR-Test irgendwann mal positiv war, dass man die jetzt genauer erforscht. Und wenn man sich diese Arbeiten ansieht oder wenn man da in einige Arbeiten reinguckt, kann nur nicht sagen, dass ich sie alle angeguckt habe, aber bei allen, die ich gesehen habe, habe ich immer die Frage vermisst, der Differentialdiagnose, könnten das auch Nebenwirkungen dieser Spritze sein, die 80% der Bevölkerung bekommen haben? Es wird gar nicht gestellt. Und das ist natürlich, da muss man dann schon daraus schließen, dass offenbar jemand, der dieser Frage nachgeht, dass der gar kein Geld kriegt. Also dass über die Geldmittel gesteuert wird. Weil das sind ja nicht nur die privaten oder die Pharmamittel, die jetzt die Forschung in der Medizin finanzieren, sondern das sind ja auch die großen Selbstverwaltungsorgane der Wissenschaft, die offenbar auch da mitmachen und die dann auch aufpassen, dass nicht die falschen Fragen gestellt werden. Auch da ist keine Kritik mehr erkennbar.
Ja, also das ist vor allem so grotesk und unverständlich. Also wenn jemand eisern der Meinung ist, die Impfung hat auch so gut wie keine schädlichen Nebenwirkungen gehabt. Das war alles in Ordnung. Es hat kaum Impfschäden gegeben. Der müsste doch eigentlich auch an so einer Fragestellung interessiert sein, denn seiner Meinung nach müsste dann ja rauskommen, es war überwiegend in Ordnung. Ja. Dann hat er auch einen Beleg und glaubt das nicht nur. Daran kann man doch erkennen, dass einige dann eben doch Angst haben vor bestimmten Ergebnissen.
Aber ist es nicht deshalb dann auch der Grund, dass diese Leute, die Dissidenten in diesen Gruppen auch so massiv herausgekantet werden müssen, weil eben doch da ein gewisser Grundzweifel noch ist an dem, also ob das alles so richtig ist, was man da so vertritt. Ich meine, wir haben ja das auch am Anfang der Krise gesehen, auch Wolfgang, wie das bei dir da gleich losging, als du ein paar gelinde Zweifel sozusagen nur geäußert hast, ja. Und da ging ja irgendwie gleich die Post ab. Also so, dass man das Gefühl hat, eben wenn da eine Stimme, da könnten sich am Ende wie so ein Kristallisationspunkt eben viele andere noch dranhängen und auch plötzlich Fragen haben. Und deshalb muss man eben in so einer Gruppe an der Universität oder so, wenn es da eben einen Paradiesvogel gibt, der früher immer alles sagen durfte, wie so ein Narr, ein Hofnarr quasi, darf das plötzlich nicht mehr, weil man hier ans Eingemachte kommt und das dann so explosiv eingeschätzt wird, dass man den eben wirklich herauskatapultieren muss. Oder wie sehen Sie das?
Ja, also in der Tat, ich habe ja auch mit mehreren Leuten an Hochschulen gesprochen, beschreibe auch in meinem Buch in einem Kapitel sehr viele Fälle, wo ganz gezielt nicht nur Druck ausgeübt worden ist auf Hochschullehrer in den USA, in Großbritannien, in Frankreich, sondern denen richtig zugesetzt worden ist, gedroht worden ist. In Frankreich an der Universität Grenoble hat das dazu geführt, dass zwei Professoren die Uni dann tatsächlich verlassen haben, dass da eine Polizeischutz brauchte. Also das ist schon sehr massiv. Und zum einen, ja, ist es eben auch die Angst, wie ich schon sagte, auch dann sich zu exponieren und im Fadenkreuz zu stehen. Und zum anderen, um nochmal auf Corona zurückzukommen, da sieht man es ganz besonders deutlich. Ich glaube, dass viele jetzt, Sie haben ja Ioannidis und andere erwähnt und kann auch die Coy-Barrington-Deklaration heranziehen. Mittlerweile wissen ja auch viele, dass sie fürchterlich falsch lagen, dass die Schulschließungen über so lange Zeit eine Katastrophe waren, dass sie überhaupt nicht zur Eindämmung des Virus beigetragen haben, aber fürchterliche Schäden bei vielen Kindern hinterlassen haben. Und das wirkt natürlich erst recht. Dann bewirkt erst recht, dass man natürlich nicht zugeben will, dass diejenigen, die man damals beschimpft hatte, eben recht behalten haben. Ja, also dieses Narrativ, das muss ja unbedingt noch erhalten werden. Ja, wir wussten ja damals nicht so genau und wir haben ja das Beste gewollt. Und wie gesagt, wenn man sich anguckt, wann die Great Barrington-Deklaration veröffentlicht worden ist, es war relativ früh und darin ist schon gesagt worden, also Schulschließung, das ist unsinnig. Ja, man hätte vieles wissen können, wenn man es hätte wissen wollen. Die Fragen lagen damals schon auf dem Tisch.
Sie haben ja jetzt gesagt, dass Sie da in Amerika, dass diese ganze Woke-Agenda jetzt so ein bisschen zu einem Stillstand, vielleicht auch Umkehrpunkt kommt. Würden Sie denn sagen, oder einmal, wo machen Sie das fest oder wie entwickelt sich das? Und die zweite Frage ist, sagen Sie bitte.
Ja, zum einen hat sich diese Bewegung ja immer stärker radikalisiert. Und der Höhepunkt der Radikalisierung war dann ja im vergangenen Jahr nach dem 7. Oktober, nach dem Massaker in Israel, dass an vielen Universitäten in den USA regelrecht Hamas-Festspiele stattgefunden haben. Also dass man das nicht nur verharmlost hat, dieses Massaker, sondern sogar begrüßt hat als Teil des antikolonialen Kampfes, der jetzt sein muss. Und das hat dann so extrem gewirkt. Amerikanische Universitäten sind ja sehr viel stärker von Spendengeldern abhängig, dass dann selbst liberale Großspender gesagt haben, das unterstützen wir jetzt nicht mehr. Und weiß gar nicht, war das Harvard oder noch eine große Universität. Sie erinnern sich an den Auftritt dieser Universitätspräsidentinnen vor dem Kongress, in dem sie die Frage nicht klar beantworten konnten, ob der Aufruf zur Vernichtung Israels ein Verstoß gegen die Campusregeln ist. Dann gesagt haben, ja, es kommt auf den Fall an, von Fall zu Fall. Eine dieser Universitäten hat in den folgenden 24 bis 36 Stunden dann 150 Millionen an schon zugesagten Spendengeldern verloren. Das tut schon weh. Also das ist ein Zeichen dafür, dass dann selbst bisher sehr gut gesonnene Leute sagen, also das hat jetzt einen Punkt überschritten, an dem ich es nicht mehr unterstützen will. Und interessant ist auch, dass mehrere Firmen jetzt diese DEI-Abteilungen wieder abbauen, weil sie sehen, es nutzt ihnen im Marketing gar nichts, alles mit Regenbogen einzufarben und auf die Vielfalt der Identitäten in der Firma hinzuweisen. Am Ende zählt dann doch das Produkt und die Qualität am Markt. Also da sieht man auch, dass langsam dort, wo auch wirklich Zahlen zählen, Leute wieder Abstand nehmen, verantwortliche Abstand nehmen. Und interessanterweise, das ist noch als dritter Punkt, wenn Sie sich den amerikanischen Wahlkampf jetzt anschauen, bei den Demokraten sind diese identitätspolitischen Punkte fast völlig verschwunden. Also die reden jetzt auch über Wirtschaft, Critical Whiteness und Transgender und so weiter. Das spielt für Harris und Walz keine Rolle mehr. Und zwar, man kann annehmen, dass es vor allem eine strategische Entscheidung ist, aber die merken, also selbst im demokratischen Wählerlager vertreibt man damit Wähler und zieht keiner an. Und das sind alles Anzeichen dafür, dass ein Höhepunkt jetzt schon überschritten ist. Dort in den USA zumindest.
Naja, ich meine, es hat jetzt schon wirklich auch ganz extreme Ausmaße angenommen. Ich habe das hier auch in Gesprächen mit Schwulen oder Lesben, die ich kenne, auch irgendwie, die können sich damit gar nicht identifizieren mit dieser Agenda, ja, weil die ist so extrem und das ist auch so, dass man sich auch hereinpressen lassen muss, also in eine bestimmte Form des Schwul- oder Lesbischseins oder wie auch immer, also dass jedenfalls dass das auch so an die Öffentlichkeit gezerrt wird und das ist ja irgendwie schon ganz, das hat wirklich obsessive, geradezu glaubenshafte Maßstäbe angenommen. Also insofern ist es schon interessant, dass es jetzt so zu kollabieren scheint. Wolfgang, du wolltest was sagen.
Ja, ich wollte was fragen. Diese wirtschaftliche Seite, die Anreize, die dann plötzlich wegbleiben oder mehr werden für die Universitäten, dass man also mit Geld steuern kann, ist ja das eine. Die andere Seite ist ja die politische Seite. Es gibt ja im Parlament eine ganze Menge Abgeordnete. Das sind ein paar hundert und das sind ja eigentlich streitfähige Leute, die ihre Meinung sagen können und die geschult sind auch. Und wie kommt es, dass da nicht mehr Fragen gestellt werden? Wie kommt es, dass da nichts kommt, dass die das alle mitmachen, obwohl sie doch alle im Wahlkampf und immer in ihren Programmen die Menschenwürde, das Grundgesetz und all diese diese Freiheiten, auf die wir so stolz sind und die Rechtsstaatlichkeit, das ist doch etwas, was wie eine Fahne vorhergetragen wurde von allen Parteien. Und wie kommt das, dass da keiner von denen jetzt den Mund aufmacht? Daraus ergibt sich für mich, wie ist die Rolle der Parteien zu beurteilen dabei und wie ist die Einflussnahme der Parteien?
Also hier in Deutschland haben wir einen sehr, sehr ausgeprägten Parteienstaat. Wahrscheinlich ist hier der Einfluss der Parteien auf die Politik der größte von allen westlichen Ländern. In den USA spielen ja Parteien keine so große Rolle. Es sind ja eher lockere Plattformen. Und in den USA haben sie ja auch von unten bis oben Persönlichkeitswahlen. Also der schon der Sheriff wird ja gewählt, der Governor, der Senator, alle direkt gewählt, Präsident natürlich auch. Und das sichert erstmal eine relativ große Unabhängigkeit. Hier in Deutschland hat sich das immer mehr verschoben. Eigentlich sollten ja Erst- und Zweitstimme den gleichen Rang haben und sollten die Hälfte mit der Erststimme und die Hälfte mit der Parteistimme gewählt werden. Das hat sich immer mehr verschoben. Jetzt glaube ich so 60-40, also zumindest vor dem neuen Wahlrecht. Das neue Wahlrecht verschiebt das auch nochmal. Und ein Listenabgeordneter ist eben völlig abhängig von seiner Platzierung durch den Parteitag. Und ich habe ja nun lange genug Politikjournalismus gemacht, 30 Jahre. Also Parteitage sind eben auch keine Basisversammlungen. Am ehesten noch bei der CSU und bei der AfD. In den anderen Parteitagen ist es eine ganz kleine Gruppe von Funktionären, die die Parteitagsregie innehat. Und die bestimmen dann am Ende, wo jemand auf die Liste platziert wird. Und diese Platzierung wiederum bestimmt die Chancen, überhaupt ins Parlament einzuziehen. Und dann haben wir auch noch das Phänomen in Deutschland, das sehr ausgeprägt ist, dass wir mehr und mehr Politiker haben, die außer der Politik nichts kennen, die auch in manchen Fällen gar keine Ausbildung haben, keinen erlernten Beruf und außerhalb der Politik nicht annähernd das verdienen konnten, was sie als Mandatsträger bekommen. Das diszipliniert auch nochmal ungeheuer, dass sie natürlich alle fürchten, eben nicht mehr ihre Karriere fortsetzen zu können, weil dann Funktionäre den Schalter umlegen und sagen, also du kommst jetzt nur noch auf den ganz hinteren Listenplatz. Also das ist in Deutschland ein sehr, sehr wesentlicher Grund, dass sich viele so verhalten, dass sie möglichst lange dabei bleiben können. Meiner Meinung nach.
Ja. Deshalb meine Kampagne, Parteien sind nicht nur noch Direktkandidaten.
Ja, also wir haben ja in Großbritannien das System, dass nur Direktkandidaten im Parlament sitzen. Geht gar nicht anders. Dort ist ja ein reines Mehrheitswahlrecht. Und auch in Frankreich haben wir ein ausgeprägtes Mehrheitswahlrecht. Hier, wie gesagt, haben wir übrigens nicht nur das Phänomen der Parteilisten, was eine große Rolle spielt, sondern auch Koalitionsverträge werden ja von den Parteiführern ausgehandelt, nicht von den Chefs der Fraktionen. Und es ist mittlerweile auch sehr selten geworden, dass Gesetzesvorhaben überhaupt aus der Mitte des Parlaments oder von Fraktionen des Parlaments eingebracht werden. Die allermeisten Gesetzesvorlagen kommen aus Ministerien, beziehungsweise dem
Lobby.
Ja, und das hört man auch von immer mehr Abgeordneten. Ich spreche ja mit vielen, allen, kenne ja Leute aus allen Parteien, die darüber klagen, dass sie sehr komplexe Gesetzestexte, die dann manchmal 100 Seiten umfassen, was ganz kurz vor der Abstimmung bekommen. In der kurzen Zeit kann die niemand sinnvoll durcharbeiten, erst recht, wenn er kein Jurist ist. Und übrigens auch Anhörungen. Das ist auch ein Punkt, wo man mal die Expertenmeinung von anderen versucht oder vorgibt, dazu zu holen. Die finden immer öfter auch sehr knapp vor der Gesetzesdebatte statt. Und im Falle des Heizungsgesetzes war es ja übrigens so, dass man dann gesagt hatte, ja, ihr könnt hier vortragen, ihr könnt zusammenkommen als Experten, aber berücksichtigen werden wir eure Anmerkungen nicht mehr, denn das Gesetz ist ja schon fertig und ist jetzt so knapp in der Zeit. Also man schneidet da auch systematisch eigentlich die Abgeordneten von der Fähigkeit ab, lange genug selbst darüber nachzudenken und Einwürfe, Anmerkungen zu machen und eine echte Debatte durchzuführen. Und das ist auch eine Art Entparlamentarisierung. Und die Entparlamentarisierung, die ist ja auf die Spitze getrieben worden während der Corona-Zeit, wo ein in der Verfassung überhaupt nicht vorgesehener Kanzlerinnen-Ministerpräsidentenrat eigentlich alles ausgeheckt hat und den Fraktionen ja die Pistole auf die Brust gesetzt worden ist, müsst jetzt so zustimmen, weil das ist alles nötig. Das haben auch unsere Experten, also die man eingeladen hat, alle so bestätigt. Übrigens, ich habe mit einem Wirtschaftsminister eines größeren Bundeslandes gesprochen. Da ging es um Lockdowns und er sagte, ja, ich weiß ja, alles falsch. Und, aber andererseits sehen Sie mal, wenn Sie da nicht zustimmen als Minister, Sie kommen ja sofort unter so einen öffentlichen Druck. Hat man dann gemerkt, also klar, Sie können sich auch daran erinnern, dass jemand, der da nicht sofort Ja und Amen gesagt hat, also Laschet, der ja so ein bisschen versucht hat, eine nicht so rigide Linie zu fahren, dass der sofort als sozusagen als völlig unverantwortlicher Politiker angeprangert worden ist, der schuld ist an der Erkrankung und an Tod von Menschen.
Jetzt haben wir ja eine Situation, dass in zwei Bundesländern dort die Opposition ganz stark gestärkt wurde und das Regierungsbündnis deutlich gezeigt bekommen hat, dass die Menschen das nicht wollen. Und da ist ja die Möglichkeit jetzt, dass dort zum Beispiel, wenn da ein Gesundheitsminister jetzt ist oder zwei oder drei, vielleicht später sogar, die dann dem Bund sagen, komm, Gesundheitsschutz ist unsere Sache. Da lassen wir uns nicht beschummeln. Und das, was die WHO da euch vorgibt, was ihr da mit der WHO verhandelt, das interessiert euch uns nicht. Die WHO ist korrupt, das wollen wir nicht, das machen wir nicht mit.
Und ja, so soll es sein.
Das können die doch sagen. So wie in den USA einige Staaten sagen, wir machen das nicht mit. Warum? Sie doch viel zeigen und auch dann auch, ja, das wäre doch auch das Verständnis. Die Leute wären doch dahinter. Die Mehrheit der Menschen würde das unterstützen in diesen Ländern.
Also ich kann nur sagen, ja, so das wäre sinnvoll, zumal es auch bei dieser Konstruktion, die WHO gibt bestimmte Sachen vor und das Land hat das dann zu exekutieren. Ja, das Problem entsteht, Artikel 20, also Staatsfundamentalnorm, die WHO steht nun mal nicht im Grundgesetz. Alles, was hier in Deutschland beschlossen wird, muss durch die vorgesehenen Gremien. Und das ist nun mal das Parlament, Bundestag und die Landesparlamente, je nachdem, wie die Zuständigkeit liegt. Also es muss öffentlich diskutiert und abgestimmt werden. Und dieser Versuch, einfach den Parlamentarismus auszuhebeln, indem man sagt, das haben andere schon so beschlossen, jetzt müssen wir das übernehmen, das ist eben Abbau dessen, was ich auch in meinem Buch beschreibe, dessen, was wir als westliche Demokratie kennen.
Wenn dieses Gebäude jetzt zum Wanken kommt, ja, durch vielleicht von Amerika ausgehend und dann bei uns hier auch irgendwann ist diese Ideologie, was kommt denn danach?
Ja, ich hoffe wieder das westliche Verständnis von Gesellschaft, in der Streit das Normale ist, in der aus Streit Erkenntnis entsteht und hoffentlich ein Bewusstsein dessen, dass eine Gesellschaft auch Streit braucht und Wissenschaft, aber auch Politik überhaupt Erkenntnisempfindung von Streit, von unterschiedlichen Ansichten profitiert. Also ich hoffe, dass da wieder sozusagen die klassische Machtteilung, die klassische Gewaltenteilung wieder eintritt, dass das Parlament für bestimmte Dinge zuständig ist, die Exekutive eben nicht Herrscher sein kann, sondern schon an das Gesetz, an die Rechtsprechung auch gebunden ist, dass die Rechtsprechung selbst sehr unabhängig sein muss. Es hat übrigens Hans-Jürgen Papier, langjähriger Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, darauf hingewiesen, dass sehr, sehr viele Klagen gegen Corona-Maßnahmen vom Bundesverfassungsgericht überhaupt nicht angenommen worden sind. Und er spricht dort ganz offen von Rechtsverweigerung. Also ohne Begründung übrigens nicht angenommen. Und auch das Urteil zur Bundesnotbremse enthält ja eigentlich nur die Aussage, ja, die werden sich schon was dabei gedacht haben, die werden das schon richtig entschieden haben. Und da hat eben auch meiner Meinung nach das jetzige Bundesverfassungsgericht versagt. Also die Institutionen müssen wieder in ihr Recht gesetzt werden. Institutionen sind viel wichtiger als alles andere im Staat. Ein Staat besteht darin, dass seine Institutionen funktionieren und jede Institution auch in ihrer Macht begrenzt ist.
Ja. Im Prinzip auch eine Rückkehr der Sachlichkeit, ja, der Vernunft eigentlich. Vielleicht auch weg von dem auch teilweise irrationalen, emotionalen, was dann auch sich Ventile sucht, die eben vielleicht also gar keine so eine richtige Basis in der Realität haben oder jedenfalls nichts Wünschenswertes.
Also ich sage dann immer wieder zu diesen Leuten, die argumentieren, ja, wir meinen es doch aber alle Guten, wir wollen doch nichts Böses. Tugend können sie nicht institutionalisieren. Sie können nur die Abwehr gegen bestimmte Dinge institutionalisieren. Grundrechte sind eben Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. Und die sind deshalb ja gefunden worden, weil die Konstrukteure der Verfassung wussten, ein Staat kann sehr schnell über die Stränge schlagen, ein Staat kann sehr schnell autoritär werden. Deshalb braucht man ein Gegenmittel. Und das sind die Grundrechte. Und die Grundrechte heißen eben auch so, weil sie nicht in ihrem Wesensgehalt eingeschränkt werden dürfen.
Ja, da stehen wir. Das wäre wichtig, dass das wieder in Amt und Würden kommt, das Grundgesetz, ja, und auch irgendwie etwas nachhaltiger gefestigt ist, als wir das jetzt im Rahmen der Krise gesehen haben, wo ja doch recht wenig ausgereicht hat dafür, dass es erhebliche Einschnitte gab, ja, wirklich in noch nie dagewesener Art und Weise. Das darf aus meiner Sicht auch nicht nochmal passieren. Ja, Herr Wendt, ganz herzlichen Dank. Ich weiß, Sie sind zeitlich befristet und deshalb ist toll, dass Sie jetzt so lange bei uns bleiben konnten. Gibt es etwas, was Sie vielleicht noch hinzufügen würden, was wir nicht berührt haben aus Ihrem Buch oder einen Gedanken, der Sie noch umtreibt zum Thema?
Ja, also das Buch, das ist 372 Seiten stark. Ah, ja. Ich kann sowieso nur dann ganz kursorisch mal...
Zeigen Sie mal, dann ist da.
Ja. Und... Ja, spannend. Wenn man es ganz konsumieren will, dann muss man es auch ganz lesen. Aber ich habe versucht, so einige Punkte dann herauszunehmen, von denen man eine Brücke zu Ihrem Thema schlagen kann. Ja, also dann würde ich mich verabschieden.
Ja, herzlichen Dank. Wirklich sehr anregend. Ich glaube, da muss man sich noch mal rein vertiefen.
Ja. Gut, also dann wünsche ich noch eine schöne Diskussion und
Vielen Dank Ihnen.
Danke auch von meiner Seite. Danke.
Danke sehr. Dann ja. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Ja, spannend. Das muss man sich wirklich nochmal genauer anschauen. Ich finde, das ist auch interessant, dass da sich ja offenbar auch Löcher in diesem Schweizer Käse zeigen. Und wer weiß, ob der nicht auch ganz schön schnell dann irgendwann verschwindet. Wahrscheinlich so schnell, wie er gekommen ist, oder jedenfalls in der Intensität, wie er plötzlich gekommen ist. Ja. Darf man
ich wundere mich, wie wir mit dieser Diskrepanz, so wie die Öffentlichkeit damit so lange umgehen kann, mit diesem Widerspruch zwischen dem, was unsere Grundwerte sind, und dem, was uns immer jetzt erzählt wird. Dass das Dogma so stark weiterhin dominiert und überall. Ja, überall sich verbreitet. Das finde ich schon, hätte ich nicht gedacht, dass das geht.
Naja, aber auf eine Art kannst du natürlich sagen, also das ist ja irgendwie diese ganze Pervertiertheit dieser Geschichte, weil wenn man nur oberflächlich guckt, kann man ja sagen, genau das, die Werte von dieser Minderheit oder von diesen ausgegrenzten XY-Leuten oder von, ich weiß nicht, von dem Baum, der da irgendwie vom Klimawandel betroffen ist oder so. Ich schütze ja diverse Sachen. Das ist so, wie wenn ich sage, ich schütze die Alten, indem ich sie isoliere und indem ich sie allein lasse, damit sie bloß nicht krank werden. Also es hat ja so eine, es ist eine pervertierte Art von Solidarität, die aber deshalb, wo es vielen vielleicht einfach gar nicht auffällt, dass es eben nicht dieses Freiheitliche ist, was das Grundgesetz eigentlich ja vorsieht. Ja? Und wo man immer wieder neu gucken muss, wen schützt man denn jetzt gerade und was hat es für Nebeneffekte, wenn ich den schütze, was hat es für die anderen in Folge? Und das wird halt überhaupt gar nicht mehr gesehen. Das ist schon sehr eigentümlich. Es ist wirklich ein großes Schauspiel ja im Moment. Ja. Na gut, jetzt kommen wir zum nächsten Schauspiel. Ich begrüße Dr. Sabine Stebel, ich freue mich. Und ich sehe Holger Reisner, du bist auch da. Hallo. Ja, wir wollen uns hier heute nochmal wieder einem weiteren Affentheater annehmen, was sich da so in letzter Zeit ergeben hat. Ich übergebe dir mal das Wort, Sabine.
Wir haben uns mal gedacht, das Wissen einfach unter die Leute zu bringen und haben daher Poster erstellt. Also ganz einfache Poster. Mal sehen, ich kann mal meinen Bildschirm teilen. Freigeben, wo haben wir das? Wahrscheinlich Bildschirm ist wahrscheinlich sinnvoller. Und dann könnt ihr sehen, ja, also zum Beispiel, was BioNTech wusste.
Ja.
Es würde auch auf A1 funktionieren. Ich habe es jetzt auf A0 mal gedruckt. Also wir haben tatsächlich heute Probedrucke gemacht, wo halt wirklich die Basics draufstehen, wenn man dann irgendwie die vielleicht an seine Tür hängen möchte. Funktioniert auf A0 ganz gut, passt halt nicht auf den Bildschirm.
Zum Beispiel, was BioNTech wusste, und wir dachten uns, dass das im Prinzip, weil es geht hier ja nur noch um die Public Opinion.
Und die Leute einfach zu erreichen, zum Beispiel, wenn man das an seine Bürotür hängt in A1. In A1 passen die Dinger an eine Bürotür. Und da sind zum Beispiel bei, was BioNTech wusste, so die Basics drauf, ja, über das kationische Lipid, über das pegylierte Lipid, GMP nicht bestanden. Oder was haben wir hier noch? Runterscrollen. Die Sache mit dem UAB5, ja, hier ist gezeigt, okay, hier sind die Einstufungen der Gefährlichkeiten.
Nochmal fürs normale Publikum, UAB5.
Das ist für vom Arbeitsschutz, wie viel darf man von der Substanz abkriegen, wenn man damit arbeitet? Ja? Und dann gibt es hier, ich mache mal reinzoomen. Genau, das zoomt auch da rein. Dann sieht man hier zum Beispiel, okay, eine Substanz UEB5 hat ein hohes toxisches Potenzial. Davon darf man maximal Anwenderbelastung pro Gewicht pro Tag 0,1 Milligramm oder maximale Anwenderbelastung kleiner 1 Mikrogramm. Und dann habe ich hier Ausschnitte zum Beispiel aus dem Sicherheitsdatenblatt von Pfizer. Und dann sieht man, okay, AL10315 ist eine OEB3-Substanz. Das haben wir hier, ja, mittleres toxisches Potenzial. Und dann haben wir das Sicherheitsdatenblatt von Pfizer und Comirnaty ist eine OEB5-Substanz. Und damit man es nicht so schwierig hat und das zusammendenken muss, habe ich die mal gegenübergestellt. Also 30 Mikrogramm pro Dosis. Und das wäre, wenn man arbeitstechnisch damit arbeitet, dürfte man nur weniger als 1 Mikrogramm abkriegen.
Also innerhalb des Impfstoffs waren 3 Mikrogramm verabreicht.
30 Mikrogramm.
30, Entschuldigung. Und,
wenn man damit arbeitet, darf man eigentlich nur 1 Mikrogramm ausgesetzt werden.
Und für die Leute auch zur Klassifizierung, was bedeutet das, wenn wir Gefahrenstoffe haben, die nur 6 Kategorien haben? Für die Leute auch ein bisschen leichter zu verstehen. Dioxin, jedenfalls eine Dioxinverbindung, ist ja nun ziemlich das tödlichste Gift, was wir auf Erden mal produziert haben. Das wäre dann 6 und wir sind bei 5. Heißt also, äquivalent wäre es denn zum Beispiel Chemotherapeutika, konzentrierte Schwefelsäure oder Ammoniak. Ich glaube, all diese Substanzen sind nicht für den internen oder intramuskulären Einsatz, wo der Stoff ja auch nicht verblieben ist, geeignet.
Und die Menschen, die wir jetzt erreichen müssen, die sind nicht in den sozialen Medien, die sind nicht auf Telegram, die sind da draußen. Und deswegen sind auf meinem Kanal und auch auf meinem Substack diverse Poster, die jeder, der möchte, sich ausdrucken kann in A1 und irgendwo in seinem Büro an die Wand oder wo auch immer aufhängen kann, ladet sie einfach als PDF oder PowerPoint runter und versucht damit vor Ort in der realen Welt mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Also da gibt es mehrere zur Auswahl, auch lustig, politischer Einfluss. Also es ist Work in Progress, da sind teilweise auch Vorstufen noch drin. So die Chronologie des politischen Einflusses, ja, Januar und dann aus den RKI-Files die entsprechenden Dokumentenstellen raus, fotografiert mit Bildschirmfoto und dann ein bisschen auch Kontext internationalen, so ja, lustige Stellen. Herr Wieler hat dem BMG ein Dokument zur Rationale der 1,5 Meter beziehungsweise 15 Minuten Sprechkontakt geschickt und dann hier Anthony Fauci confesses he made up COVID rules. So, dann das halt, wenn man an den Stellen ist, man den entsprechenden Kontext hat. Und bei Chronik des politischen Einflusses sind wir tatsächlich mittlerweile so bei 4 Postern in A0, wie die Politik die ja, das RKI beeinflusst hat.
Und wir stellen das eben der breiten Masse zur Verfügung, sowohl auf dem Telegram-Kanal von Biene, also Verbales Vitriol, genauso wie bei Dien dem Leben Telegram-Kanal oder ihrem Substack oder auch euch gern zur Verfügung, damit das eben Verbreitung findet. Was wir uns davon versprechen ist, wir haben auch so ein Plakat für die Masken gemacht und das ist ja nach dem Motto, lass dich nicht zum Affen machen, ist ja so ein bisschen heute das Motto, um eben auch präventiv für die Zukunft zu verhindern, dass diese Ungerechtigkeit bei den Kindern jemals wieder Einzug hält. Weil wir hatten ja hier ja schon vortrefflich über G26, Arbeiten unter Artenschutz, arbeitsmedizinische Maßnahmen gesprochen, wo es ja nun wirklich darum geht, dass es hinlänglich bekannt wurde, deshalb wurden diese Maßnahmen also aufgestellt, dass eine FFP2-Maske erstens, steht es auf Verpackung, vor Viren nicht schützt und zweitens potenziell schädlich und gefährlich ist, weshalb eben Tragezeiten und Eignung dazu eigentlich immer geprüft werden muss. Und wer immer noch nicht glaubt, dass eben Sauerstoffmangel einem kindlichen Gehirn nicht dienlich ist, nun ja, dem rate ich im Intervall von 15 Minuten, 3 Minuten lang die Luft anzuhalten und zu gucken, ob er dann immer noch die Treppe rauf und runter kommt.
Also lustig sind dann zum Beispiel Stellen hier 26.8. aufgrund Nachfrage und aktueller öffentlicher Debatte Literaturrecherche hinsichtlich Studien, die sich mit der Auswirkung von Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes beschäftigen. Also da hatten sie das im Prinzip schon angeordnet, aber das RKI hatte sich nicht die Mühe gemacht, da mal so ein bisschen Recherche zu betreiben und dann kam halt mal Anfrage und dann hieß es, ja, sollten wir uns vielleicht mal mit beschäftigen? Ich dachte immer, die Risikoabschätzung wird vorher gemacht. Und als Gegenstück ist dann eben hier eine intime Publikation genau aus der Zeit, die dann einfach sagt, ganz blöde Idee, Laien eine Maske zu geben. Also hätte man wissen können, zu der Zeit erschien halt dann dieses dieser Teamartikel. Die entsprechende Ärztin hat dann auch richtig ordentlich Ärger gekriegt. Also das ist zum Beispiel der Artikel da unten. Und dann haben wir hier auch zum Beispiel gegen Ende den Kontrast. Ja, die sind sehr groß. Karl Lauterbach weiß nicht, ob die Masken was gebracht haben. Die Milliarden-Deals. Pandemie-Profiteure und Sauternüsslein dürfen Millionenprovisionen aus Maskendeals behalten, während dann halt auf im Rest des Plakats wirklich die Ärzte auch gelistet sind. Teilweise freigesprochen, teilweise auf Bewährung und so weiter, 9.000 Euro Strafe. So mal als Kontrast, ja. Also die haben Geld gescheffelt, während Ärzte, die ihre Patienten geschützt haben, abgestraft sind und nicht mehr arbeiten können. Also weil die normalen Menschen da draußen haben das ja alles nicht mitgekriegt. Uns ist klar, wer ist Rolf Krohn oder genau.
Meine Freundin aus Dresden.
Aber das haben die normalen Menschen nicht mitgekriegt. Und wenn sie einfach diese Kontraste einfach als Bilder haben und einfach mal über ein Poster drüber gucken können, wenn jemand zu viel Geld hat, ne, das sowas ist eine tolle Idee an der Bushaltestelle, wenn da so ein Plakat hängt und die Leute warten, dann können die einfach mal drüber nachdenken und Schnipselchen lesen und sich deren Gedanken machen, ups.
Oder jetzt auch zum Prozess, der ja immer noch gegen Herrn Dr. Walter Weber von den Ärzten für Aufklärung läuft, wo ja auch dieses immer so sich darauf bezieht, dass er angeblich falsche Maskenatteste ausgestellt haben, also frei nach dem chinesischen Mao-Prinzip bestrafe ein, erziehe viele, die Ungerechtigkeit weiterhin noch vom System versucht wird, aufrechtzuerhalten.
Also es gibt auch ein STIKO-Poster, ja, also Fokus richtet sich zum Beispiel auf Verhinderung schwerer Erkrankungen, wozu das Mittel gar nicht zugelassen ist. Das ist auch auf dem Poster an einer Stelle. Dann gibt es ein Maß für Effektivität. Ja, solange es Ungeimpfte gibt, gibt es ein Maß für Effektivität. Da stehen sehr lustige Dinge drin. Ja. Oder 21, also dass sie ja schon angefangen haben, 21 Empfehlungen herauszugeben, wenn hier die Studie endet, Oktober 23, Data Cutoff Date, wo haben wir das? Für die jeweiligen Phasen habe ich das. Also Phase 1 war da gerade erst gelaufen, Phase 1, 2. Und Oktober 23 endet Phase 1, 2 und die STIKO hat Mandat, Impfempfehlungen zu entwickeln.
Also Impfempfehlungen für einen Stoff zu entwickeln, der erstens chemisch, toxisch, gefährlich ist und zweitens, von dem selbst der Hersteller gesagt hat, dass man den nicht häufiger applizieren sollte, weil selbst die Hersteller haben davor gewarnt. Und wenn die Leute das alleine wüssten, ich meine jetzt nur wegen des Boosterns und all der ganzen anderen Sachen, die um sich griffen, selbst der Hersteller hat davor gewarnt, dass das keine gute Idee ist. Auch die Kreuzverabreichung dieses Stoffes wurde von den Herstellern eigentlich als könnte gefährlich sein.
Ausgeschlossen in der Fachinfo. Einfach nicht zugelassen.
Das Wichtigste ist ja eigentlich für die Leute, sind zwei Sachen, die es einfach zu verstehen machen. Die erste Sache ist, wofür ist ein Stoff eigentlich zugelassen? Und zugelassen war dieser Stoff zur langfristigen Immunisierung, Prävention. Langfristig heißt juristisch gesehen größer 3 bis 5 Jahre und Prävention heißt, ich darf niemanden anders anstecken. Und das war rein technisch mit diesem Stoff nicht möglich, weil er dafür die falschen Antikörper ausgeprägt hat.
Also auf diesen Postern findet man sozusagen die Highlights aus den RKI-Files in den wissenschaftlichen Kontext eingebettet, um halt auf A1, also dann ist die Auflösung, müsste gut sein, die ist für A0, ist die ausreichend, also wird es auch A1 gehen, kann jeder überall sich das einfach drucken, wenn er eine Druckerei hat oder macht normalerweise Copyshop, macht auch A1 und sich dann in seinem Büro an die Wand hängen oder wo auch immer er Menschen erreicht, damit sie in Ruhe sich das angucken können. Gibt es in meinem Kanal, habe ich angepinnt, kann man sich die PowerPoints runterladen. Auf meinem Substack findet man die bei RKI-Files. Da sind teilweise Poster, teilweise Artikel zu den RKI-Files, wie zum Beispiel, oh, es gibt ja auch die Protokolle aus dem Kanzleramt, die sind auch sehr lustig. Mal sehen, ob man daraus auch ein Poster machen kann. Also die haben auch sehr lustige Sachen gewusst, wie zum Beispiel, die meisten Probleme waren eigentlich wegen Personalmangel. Dann hatten wir das, schöner Ausschnitt aus den Kanzleramtsprotokollen. Die Zahl der Geboosterten im Krankenhaus hat zugenommen, 47% Geboosterte auf der Intensivstation. Personalprobleme sind weiter ein großes Problem, in manchen Kliniken fehlt ein Drittel des Personals. Also die Probleme lagen nicht an den Kranken, die hatten Personalmangel. Und das steht da explizit in diesen Protokollen drin. Ja?
Oder dass die hatten den Personalmangel, weil die Leute auch alle geboostert waren da im Krankenhaus.
Ja, die Impfung wirkt. Oder hier eine sehr lustige Mail, die da drin war, in diesen Kanzlerakten kam am Samstag, hat die Zeit, die, glaube ich, freigegeben. Buschmann freut sich schon sehr auf den Austausch mit dem Expertenrat am kommenden Mittwoch. Wie besprochen, habe ich explizit auf die Verträglichkeit des Gremiums hingewiesen, etwas Erwartungsmanagement mit Blick darauf betrieben, was der Experte sinnvoll hierzu beitragen kann. Ja, wir sollten zum einen die Vertraulichkeit unserer Gruppe deutlich machen. Und wann hat Buschmann angefragt? Am 2.2.22, weil er Prüfung der Verfassungsmäßigkeit staatlicher Maßnahmen wollte. Und da fallen halt die Covid-Maßnahmen drunter und er hatte sehr viele Fragen. Ich stelle mir jetzt halt die Frage, warum hat Buschmann diese Fragen überhaupt stellen müssen? Hat er seine Vorgängerin nicht erledigt? Warum macht er das erst 22? Da liefen die Maßnahmen schon 2 Jahre. Wollt ihr vielleicht eine Zweitmeinung? Also das ist auch ziemlich abstrus, was in diesen Protokollen ist. Da gibt es noch keinen Post dazu. Aber wenn man zum Beispiel hier drauf geht, IFG, Informationsfreiheitsgesetz, dann kann man, also das kann man einfach als Bild groß runterladen oder eben als PowerPoint in meinem Kanal. Rechtsreferat verschafft sich Überblick bei großen IFG-Anfragen eher ablehnen bis verklagt werden.
So viel zum Thema
Transparenz.
Wahnsinn.
Oder was haben wir hier noch? Als dann die Klage von Multipolar kam, war man not amused, wie man sich vorstellen kann. Es wurde eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz gestellt, die die Herausgabe von Lageprotokollen fordert und zu einem Prozess beim Verwaltungsgericht Berlin geführt hat. 233 Protokolle von Anfang 2020 bis April 2021 müssen gesichtet werden und eventuell herausgegeben. Diese werden vorab von einer Gruppe von Personen am RKI geprüft und diverse Passagen nach vereinbarten Kriterien, personenbezogen, vertrauliche Daten, Beratungsverhältnis, Drittbeteiligung, Sicherheitsrisiko und so weiter geschwärzt. FG 31 hat Unterstützung aus allen Abteilungen erbeten. Besprechung, IFG-Anfrage, Krisenstabsprotokolle, Fortschritt gut, Drittbeteiligte schauen noch drüber. Für zukünftige Protokolle, Fokus auf Ereignisprotokoll, kurz, knapp und wesentlich halten, Sensibilisierung der Protokollierenden.
Also zu gut Deutsch, Hals Maul.
Genau. Also das war so die Transparenz und das kann sich jeder bei mir runterladen und dann einsetzen, weil wir brauchen einfach die Leute auch, die nicht auf Telegram sind, die nicht auf Substack gucken, die eigentlich gar nichts mehr davon wissen wollen. Und um die zu erreichen, müssen wir ins ganz normale Leben raus. Und da erreicht man die Leute auf Papier, indem man sowas irgendwo aufhängt, an der Bushaltestelle, im Büro. Wie gesagt, denkt euch was aus.
An den Schulen.
Genau, die Maskenfotos sind, Poster sind toll für Schulen, ne? Auch wenn die wieder mit dem Scheiß anfangen wollen. Ja? Also hier sind mal die zwei Poster zu Masken. Also das RKI wusste, G26 ist irgendwie in Laienhand. Das ist alles keine gute Idee, war eine politische Entscheidung. Und hier sind die Belege. Wenn ihr es genau wissen wollt, geht halt einfach in die Originalprotokolle. Ihr könnt das alles prüfen.
Zum Thema Transparenz. Einige der staatlichen Institutionen, auch der privaten Player, sind eigentlich dazu verpflichtet, solche Daten freizugeben. Und wir haben ja auch das Thema dann noch mit dem Good Manufacturing Practice, die durchbrochen worden ist, also die Herstellervorschrift, die wir alle vorausgesetzt haben, als auch ISO-Normen, die dort hinterliegen. Und zum Beispiel das PI ist ein Prüflabor und das ist zur Zertifizierung und zur Mitschrift sämtlicher Kommunikation verpflichtet und im Rahmen der Transparenz auch zur Herausgabe. Die können sich also nicht mit irgendwelchen wissenschaftlichen Freiheiten Sachen oder sowas rausnehmen.
Aber wahrscheinlich habt ihr dasselbe gemacht wie das RKI. Lieber verklagen lassen, als rausrücken, ja?
So, aber auch wieder für das Publikum einfache Vorstellung. Stell dir vor, dein TÜV-Prüfer prüft dein Auto und er sagt dir nicht, nach welchen Regeln. Dann hängt es nur noch davon ab, ob er dich mag oder nicht mag, ob du die TÜV-Prüfung bestehst oder nicht bestehst. Ist das Transparenz? Ist es das, was wir von der Politik erwarten? Oder erwarten wir dort letztendlich, dass sie ihren Pflichten Folge leisten und dementsprechend die Spielregeln von vornherein gleichmäßig bestimmt sind und auch eingehalten werden?
Und diese Schnipselchen sind auch für Anwälte gedacht. Ja, wenn jetzt Prozesse führt, ihr müsst nicht die ganzen Protokolle durchsuchen. Zum Thema Maske, Informationsfreiheitsgesetz, politischer Einfluss habe ich euch die Highlights zusammengestellt. Im PowerPoint könnt ihr euch die Schnipselchen direkt rausholen für eure Schriftsätze. Und dann könnt ihr damit arbeiten, weil das RKI hat zugegeben, die Daten sind echt.
Also welche Daten sind denn jetzt echt? Genau, ich würde gerne nochmal auf dieses... Alle. Ja, aber da gab es ja diese unterschiedlichen Varianten, also dieses Freigeklagte... Ja. Und dann
aber das ist ganz normal. Also wenn man an der Uni gearbeitet hat, ja, und es also richtige Firmen haben normalerweise ein Protokollsystem, wo jede Änderung haushalterisch überprüft wird. Unis und Behörden nicht. Das heißt, man hatte zumindest zu meiner Zeit die sogenannten Share-Ordner, wo alle zugreifen konnten und wo auch die Sicherheitsbedingungen nicht so hoch waren, weil es echt lästig ist, wenn man gemeinsam an Dokumenten arbeitet und dazu hohe Sicherheitshürden sind. In diesen Share-Ordnern sind die Vorversionen, nicht die endgültigen. Das sind die Versionen, an denen alle gearbeitet haben. Und die kann man auch einfach ziehen und sichern, wenn man nicht zur Gruppe gehört. Das war an der Uni auch so. Also ich konnte auf gewisse Share-Ordner anderer Labore zugreifen. Und da kommen die wahrscheinlich her. Und das sind nicht die Endversionen, die letztendlich abgeheftet wurden.
Also jeder, der mal in der Schule war oder sowas im Protokoll schreiben musste, kennt ja wohl den Unterschied zwischen der handschriftlichen oder Kurzzusammenfassung, die gemacht hat, und demjenigen, was man dem Lehrer nachher zur Beurteilung gibt oder für die Akten zum Abheften. Und genau das ist dann, insofern waren die Daten, die dort freigesetzt worden sind, für uns viel interessanter, weil damit der Entstehungsprozess und auch der Vertuschungsprozess offenkundig wird.
Genau, also das sind so... Auch bei Besetzungsverfahren in der Uni, es gibt ein internes Protokoll, warum der Kandidat wirklich nicht genommen wurde. Und dann gibt es das, was man dem Direktorat gibt. Ne? Also das ist dann natürlich entsprechend so geschrieben, dass die Ablehnung der Kandidaten, die man nicht haben wollte, politisch korrekt ist. Mhm. Das muss nicht der Realität entsprechen. Und genau so läuft das auch in Behörden. Ja? Es gibt eine schöne Stelle, in diesen Protokollen. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass sie echt sind, oder ging von Anfang an davon aus, dass sie echt sind, weil da von Anfang an auch gesagt wurde, wir werden bereinigen, wenn es soweit ist. Also es gab am 28.08.2020 gab es einen Bericht an das Bundesministerium für Gesundheit. Ich teile mal wieder meinen Freigeben-Bildschirm. Müsstet ihr sehen, genau. Gab es einen Bericht ans BMG?
Das wird hier auf dieses Datum sehen.
Genau, das ist hier 28.08.2020. Da steht drin, Zweck des Berichts primär fürs BMG und als Vorbereitung für Abschlussbericht bis hin zu möglicher Befragung vor Parlament im Rahmen eines Untersuchungsausschusses. Falls ja, müsste auf korrekte Schwerpunktsetzung geachtet werden, da kritische Beurteilung durch die Öffentlichkeit zu erwarten wäre. Dagegen spricht, RKI steht im Moment sehr im Fokus der Öffentlichkeit. Es ist deshalb wirklich sinnvoll, jetzt einen Zwischenbericht zur Veröffentlichung. Entscheidung, interner Zwischenbericht geht zunächst nur ans BMG. Später kann überlegt werden, ob in der Zukunft Auszüge daraus oder eine gekürzte Version veröffentlicht werden.
Wir haben die ganzen Daten auch noch von einem Digitalforensiker soweit prüfen lassen und selbst der hat es halt für plausibel erklärt.
Weil um wirklich die ganzen Kommentare, wenn man wirklich in die Daten geht, so Track Changes, ja, so Veränderungen nachverfolgen, sind einfach ganz, ganz viele Kommentare drin in den originalen Word-Dokumenten. Und um das zu fälschen, müsste man schon sehr viele Rechner haben, die dann unterschiedliche Word-Lizenzen haben, die alle unterschiedliche Nutzer haben und parallel dazu korrektes Zusatzmaterial. Und es gibt eine Anfrage von der AfD ans RKI und die haben gesagt, ja, die Daten sind echt, damit ist die Sache eigentlich erledigt. Ja, also das habe ich hier unten drin. Schriftliche Frage im Monat August 2040, Arbeitsnummer 862. Ja, hat die Bundesregierung Protokolle und Antwort? Die Protokolle wurden vom RKI geprüft und verifiziert. Ja, also die Dinger sind echt. Und das ist auch bestätigt, 14. August, Bundestag. Die Dinger sind gerichtsfest. Und eine der schönsten Stellen ist zum Beispiel über den Einflussnahme der Politik. Das ist 10.09.2021. Eine derartige Einflussnahme seitens des BMG in RKI-Dokumente ist ungewöhnlich. Die Weisungsbefugnis des Ministers bei technischen Dokumenten des RKI wird derzeitig von L1, also wahrscheinlich irgendeine Legal-Abteilung, rechtlich geprüft. Aktuelle Einschätzung der RKI-Leitung ist, dass die Empfehlungen durch das RKI in der Rolle einer Bundesbehörde ausgesprochen werden und einer ministeriellen Weisung zur Ergänzung dieser Empfehlung nachgekommen werden muss, da das BMG die Fachaufsicht über das RKI hat und sich als Institut nicht auf Freiheit der Wissenschaft berufen kann. Die wissenschaftliche Unabhängigkeit des RKI von der Politik ist insofern eingeschränkt.
Also insofern erledigt sich auch all das, was immer gesagt wird, die Freiheit und die Wissenschaft. Und es gibt keine Weisungsbefugnis, also keine Einflussnahme darauf, weil die Politik hat sich ja mal versucht, damit rauszureden, nach dem Motto, die Wissenschaft hat gesagt, nein, die Politik hat die Wissenschaft souffliert, was sie zu sagen hat. Und dementsprechend ist hier keinerlei Freiheit, sondern es ist ein Zirkelschluss und die Politik hat das alles mit verursacht.
Und diese Snippets sind alle auf den Postern drauf für die Juristen. Da kann man dann halt durchgehen und sich die rauskopieren, die man für seinen Prozess gerade braucht oder möchte.
Und habt ihr denn jetzt einen Hintergrundstrippenzieher, auch eine Person oder mehrere Personen identifiziert?
Rottmann-Grosner.
Okay.
Kann ich euch zeigen, da hatte ich gestern einen Vortrag für die Doctors for Covid Ethics. Den muss ich nur gerade raussuchen. Wo habe ich hier Vorträge?
Und diese ganzen Generäle, die da noch rumspuckten, wie ist deren Rolle gewesen? Konnte man das
wissen wir nicht so genau. Also wir haben, einer ist extrem aufgefallen, das war der Herr Rottmann-Grosner. Den kann ich euch mal zeigen. Ich muss nur die entsprechende Folie finden. Genau. Teilen. Freigabe. So. So, Herr Rottmann wird Arbeitsaufträge ans RKI schicken. 28.08.2020. Aha. Dann gucken wir mal, wo Herr Rottmann ist. Er war auch unter Spahn, war hier unten, Abteilung 61. Das heißt, man könnte ihn als Deep State betrachten, weil den beachtet keiner, der ist immer da, der hat eine feste Stelle. Den Minister wechseln, die da oben wechseln vielleicht auch noch. Aber diese Person bleiben. Mhm. Und dann schaut man mal, wo einem Rottmann-Grosner, das hat Multipolar recherchiert, schon mal begegnet, ja. Der war Head of Security, also der war schon der Spahn-Sicherheitschef und hat sich getroffen mit Leuten wie Evans, Elias oder Farah bei diesen Pandemieübungen. Das hat Multipolar ja veröffentlicht.
Das ist der da hinten, der.
Genau, das ist dieser harmlos aussehende Herr, den man auf der Straße gar nicht beachten würde. Rottmann-Grosner war auch der Typ, der bei Wieler das genau aufgepasst hat, was er sagt. Das hatte ich auch irgendwo, kommt wahrscheinlich noch in dem Vortrag. Oh, es gibt eine E-Mail von Lars Schade. Alle sagen, ja, Lars Schade hat das losgetreten, er war's, ne? Da hat wann ist die E-Mail, die sind ja auch da drin, 23.02.2020. Herr Rottmann hat aufgrund der Situation in Italien um eine aktualisierte Risikobewertung gegeben. Ich habe hierfür einen leicht eskalierten Entwurf beigefügt, den wir morgen in der Lage abschließend beraten sollten. Ich habe die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung aber weiter für gering gelassen, da wir in Deutschland weiterhin keinen Hinweis auf Viruszirkulation haben und sich insofern nichts geändert hat. ECDC hat allerdings eben gerade seine Risikobewertung von Low auf Low to Moderate für EU-Bürger erhöht. Ich tue mich mit einer Hochstufung auf gering bis mäßig zum jetzigen Zeitpunkt aber noch schwer. Denn wir haben, wie gesagt, zu einem keine Kenntnis, dass in Deutschland etwas geändert hat. Und wenn wir unerkannte Cluster, natürlich nicht ausschließen können, aber auch mit Blick auf in die Zukunft müssen wir uns überlegen, wo wir die weiteren Schwellen setzen wollen und dürfen schon allein deshalb meiner Einschätzung jetzt nicht zu früh hochstufen. Also Rottmann Großner war eher vorsichtig, er wollte nicht hochstufen, wollte nicht hochstufen, aber da ist schade. Aber Herr Rottmann hat gebeten. Und wir haben ja gesehen, ja, Herr Rottmann gibt die Anweisung ans RKI. Und Herr Rottmann ist aus dem BMI. Und er hängt mit diesen ganzen Plandemikern zusammen. Und hier haben wir die Geschichte eben, hier haben wir den Wieler und hier haben wir Herr Rottmann.
Guck mal, und dann im Hintergrund bin ich mit Stefan Kohn. Viviane. Wir waren ja da alle auch, ja.
Genau. Und der Typ, der hat ja auch Wieler im Maulkorb verpasst. Und er ist derjenige, der von wem auch immer die Anweisung gekriegt und weitergeleitet hat. Weil er ist derjenige im Ministerium mit der Dauerstelle und den keiner beachtet. Genau. Ah, schöne Stellen aus den RKI-Protokollen. Ist außerdem das Risiko, dass Personen sich auf Antikörper testen und dann nicht impfen lassen wollen. Und zwar am 22.04.2020. Da wollten sie schon keine Antikörpertests machen, weil sie unbedingt impfen wollten, obwohl die Studien gerade erst begonnen hatten.
Und wir ja auch wissen, dass die Herdenimmunität von vornherein gegeben war, als auch, dass die, wenn überhaupt von einer epidemiologischen Lage auszugehen war, diese ja von den Zahlen her Ende April eigentlich schon beendet war.
3.7. Es wird über eine Impfpflicht für medizinisches Personal nachgedacht. Also auch was die Unabhängigkeit angeht, ja, anschließend nur noch marginale Änderungen durch BMG, aber erneute Änderungen müssen dem BMG vorgelegt werden und die Sensibilität am BMG ist sehr hoch. Bei Kleinigkeiten lohnt es nicht, das Dokument noch zu ändern. Also die mussten jeden Scheiß dem BMG vorlegen und da muss eine Sprachsensibilität geherrscht haben, die eigentlich auf Framing und Nudging und sowas hindeutet. Also dass da bestimmte Formulierungen drin waren, die von gewissen Psychologenteams wahrscheinlich bearbeitet waren, sodass selbst kleinste Änderungen nicht gern gesehen wurden. Ja?
Am uns allen am deutlichsten ist ja irgendwie noch im Gehör im Prinzip die Pandemie der Ungeimpften.
Ja, das war international.
Das ist ein Begriff, der im Prinzip über Amerika eingesteuert, denn auch in Europa hochgekocht worden ist, um im Prinzip die Bevölkerung zu spalten.
Das ist ein Highlight aus dem Poster eben politischen Einfluss auch. Also das ist ein Foto aus dem Buch von Herrn Drosten. Ja? Was besonders problematisch war, das geht hier um die Ministerpräsidentenkonferenz. Ja? Kein Tonband lief in diesen Beratungen. Es wurde nicht einmal ein anständiges Protokoll geführt. Nicht einmal Historiker würden also später nachvollziehen können, wie die in der Geschichte dieses Landes einzigartigen Entscheidungen getroffen wurden. Leider reiht sich das in ein generelles Transparenzdefizit. Man denke nur an die vielen SMS-Nachrichten, die heute im politischen Betrieb für die Abstimmung und Entscheidungsfindung zentral sind. Aber sie finden sich so gut wie nie in den Akten. Es gibt keine Nachvollziehbarkeit mehr und das ist eine Gefahr für die Demokratie. Das ist eben auch alles überstanden seit 69. Und am 28.08.2020 findet man in RKI-Protokollen Kernthema ist MPK-Konferenz. Beschluss hat Einfluss auf alle Strategien, Gesetze und so weiter. Diese müssen alle angepasst werden. Und die bekamen dann eben eine Anordnung. Ja, Videokonferenz, Konferenz der Minister, die findet man, diese Anweisung ins RKI auch, findet man in den Zusatzmaterialien, die geleakt wurden.
Was natürlich dann auch hier für eine wirkliche konspirative Verschwörung spricht, ist, wenn ein Parteienwechsel, den wir zu der Zeit da gehabt haben, also die Altparteien CDU, CSU, SPD und bei der Neuumgestaltung auf SPD, Linke und FDP trotzdem die Strategie weiter verfolgt worden ist. Dementsprechend kann man eigentlich aus meiner Sicht gesehen, durchaus von dem Verdacht von Korruption in den höchsten Reihen parteienübergreifend ausgehen, was alle Einparteien mit abgriff. Ich denke, am gängigsten ist hierfür einfach nur die Kontrolle dazu, wer hat damals sich für Impfpflicht, auch wenn es nur in der Duldungspflicht, mit ausgesprochen. Da wurde dann eigentlich offenkundig, wer sich sozusagen mit beteiligt.
Also wir haben hier noch ein paar andere.
Ja, eine Sekunde nochmal. Ich habe kurz noch eine Frage. Dieses Zitat da aus diesem Drostenbuch, ja, Das ist ja im Prinzip auch ein bisschen merkwürdig, wenn das jetzt hier als Problem thematisiert wird, aber wenn man im Geschehen war, also das ist doch jetzt ein Thema, was da bekannt gewesen ist während des Geschehens. Eigentlich hätten dann die das jetzt im Nachhinein beklagen, ja auch mal aufschreien müssen und sagen, hallo, wir brauchen eine bessere Dokumentationsform, damit wir das tatsächlich
auch... Das sollte man mit Herrn Maskolo darüber reden, der war nämlich bei diesen MPK-Besprechungen dabei. Und er ist der Co-Autor von Drostens Buch.
Okay, und was bedeutet dieses Dokumentation oder dieses mit der Aussteigerkarte? Was war das?
Ah, das war irgendwas mit Flugzeugen, diese Aussteigerkarte. Dass die dann irgendwelche Karten gekriegt haben. Also habe ich nicht mitgekriegt, bin zu der Zeit nicht gereist. Aber auch da hat das RKI Anweisung vom BMG gekriegt, dass sie da irgendwelche Dokumentationen und sowas wollten.
Also, obwohl wir eine Gefahrenlage haben, wurde de facto Sonderrechte für besondere Menschen erteilt, ohne wissenschaftlich-faktischen Grund. Ich meine, wir hatten ja auch keine Gefahrenlage, deshalb kann ich durchaus denn Leute bevorzugen in der Behandlung gegenüber anderen.
Oder hier generell viele Arbeitsaufträge vom BMG, die in die wissenschaftliche Hoheit des RKI eingreifen. Also diese Snippets sagen eigentlich ziemlich deutlich, auf die Aussagen des RKI könnt ihr gar nichts geben, ja? Vergesst es.
Ist doch schon erschreckend.
Das ist lustig. BMG vertritt die Meinung, dass Sequenzierungsergebnisse kein Erregernachweis per Definitionen sind.
Also,
lass das mal sacken.
Sprich, der PCR-Test kann keine Infektion nachweisen.
Er kann keinen Erreger nachweisen.
Ja.
Womit wurde die ganze Pandemie losgetreten? Mit der Sequenzierung aus China?
Und einen obstrusen, schnell zusammengefugten PCR-Test, der de facto eigentlich...
Ja, eine Sequenzierung ist schon besser als ein PCR-Test. Bei der PCR können sich Pseudogene zusammensetzen, man weiß nicht, was das Signal gibt. Bei einer Sequenzierung weiß man wenigstens, was drin ist oder was drin ist, was drin sein sollte. Und selbst die Sequenzierung war laut Bundesministerium für Gesundheit kein echter Erregernachweis. Dafür braucht es nämlich eine Zellkultur, die man nicht gemacht hat.
Sabine, könntest du vielleicht mal diese Technik des Sequenzierens, woraus holen die das? Wie ist das? Die holen das ja auch manchmal aus Bronchiallavage oder aus dem Sputum oder sonst irgendwo raus. Und wie geht das vor sich dann?
Keine Ahnung.
Haben die da tatsächlich ganze Erreger dann?
Ich weiß es nicht. Ich bin ja kein Virologe. Ich habe nur die ganz klassischen Sequenzierungen gemacht mit Primer für meinen Plasmid, um zu gucken, ob es sauber ist. Ja, ich habe noch ganz klassische Sanger-Sequenzierungen gemacht. Und die machen ja irgendwie Next-Generation-Sequencing, wo sie Schnipselchen sequenzieren und die dann per Computer zusammensetzen.
Das Alignment ist, glaube ich, die Haupttechnologie, die sie dann da machen. Und das ist alles sehr, also da muss man sehr in der Technik drinstecken, um beurteilen zu können, wo da die Fehlermöglichkeiten sind und weshalb das aussagefähig oder nicht aussagefähig ist.
Ja, und die Bundesregierung sagt halt, also eine Sequenzierung ist kein Erregernachweis. Also ich meine, warum haben sie dann aufgrund einer Sequenzierung das ganze Ding losgetreten? Ich frage ja nur, sollte man die vielleicht mal fragen?
Wir machen das Gleiche ja jetzt wieder bei der Bird Flu und aber auch bei den Affenpocken machen sie wieder PCR-Tests.
Genau, und dann nimmt man dieses Schnipselchen.
Und dann haben sie, bei positiven Fällen soll das eingeschickt gemeldet werden und zwar an die Hochsicherheitslabore, die aber unter staatlicher Aufsicht funktionieren. Und dann wird man da sequenzieren und sagen, ob es das wirklich ist oder nicht. Und die Transparenz dieser Mechanismen, dieser Laborarbeit, die scheint mir doch sehr, sehr windig, ob man denen vertrauen kann oder nicht. Also ich glaube, da haben die sich so eine Art Vorbehalt geschaffen, selber wieder zu definieren, ob das ein Fall ist oder nicht.
Ja, vor allem, wenn Sie selber sagen, eine Sequenzierung ist kein Nachweis.
Ja,
klar. Warum verlangen Sie dann eine Sequenzierung? Ich frage ja nur. Sollte man Sie dann einfach mal fragen? Also ihr habt das gesagt, warum macht ihr es dann? Also das Schöne ist, wir haben jetzt Dokumente, die sind von Behörden und sind von dieser Behörde bestätigt. Und an diesen Dokumenten können wir sie jetzt messen, und zwar mit ihren eigenen Worten. Und uns genau das raussuchen, was wir wollen. Also wir sind jetzt bei der Vogelgrippe und bei den Affenpocken und sagen, aber ihr sagt selber, Sequenzierung ist kein Nachweis, dann macht doch bitte Zellkultur.
Ja.
Und wenn Sie bei den Mpox, wie Sie jetzt momentan damit die Leute schneiden, dass sie sich nicht zum Affen machen, bleiben würden, dann ist es ja auch so. Ich bin gespannt, wann Sie sagen, die vulnerablen Gruppen müssen sich unbedingt impfen lassen. Die vulnerablen Gruppen sind ja momentan alle, die vor 65 geboren sind, wenn der Alters. Das Dumme ist, ich glaube, bis 65 war eine Pockenimpfung was völlig Normales. Und es gibt eine Kreuzimmunität zwischen den Affenpocken und den Pocken, sodass die von Haus aus eigentlich geschützt sind.
Wir haben aber auch die vulnerablen Gruppen bei den Affenpocken schon anders definiert. Und zwar sind das Männer, die mit Männern Verkehr haben und so weiter. Das sind diese ganzen, da hatten sie mal völlig andere so Risikogruppen genannt. Das kam, da war 22, waren da diese sogenannten Fälle. Da waren irgendwann irgendwelche Gay-Partys oder sowas, wo dann vermehrt Fälle gesehen wurden anschließend. Und das sah für mich immer so aus, als wäre es Herpes genitalis gewesen, was Sie da zeichnen. Aber wenn da der PCR-Test positiv ist, dann war das ein Fall, nicht? Obwohl das eigentlich Herpes war. Und diese Geschichte, dieses Mischen zwischen einerseits den Hauterscheinungen und andererseits diesem PCR-Test, die nichts sagen, und der Sequenzierung, die ja auch sehr fragwürdig ist, also das schafft eine völlige Intransparenz.
Ja, aber weil wir jetzt eben die Daten haben, können wir sagen, also ich habe doch selber gesagt, das ist Humbug.
Wobei man die Pockenviren, die kann man ja relativ gut im Elektronenmikroskop sehen. Und da gibt es also auch andere Methoden, die das wahrscheinlich machen, ob das jetzt Smallpox oder so ähnliche Erreger sind wie Smallpox, nämlich
Monkeypox. Sind das RNA-Viren?
Nee.
Ja, das sind DNA-Viren, ne? Also es gibt noch ein paar andere lustige Snippets. Mal gucken, haben wir hier wieder Bildschirm teilen.
Wisst ihr, gibt es aus dem Ausland jetzt auch ein derart umfangreiches Informationsfreiheitsgesetzwerk?
Also an staatlichen Daten ist Deutschland, glaube ich, gerade führend, um zu zeigen, was gelaufen ist. Wir haben von so vielen Gremien, vor allem vom Kanzler, von diesem Beratungsgremium oder hier vom RKI, da sind so Sachen wie Feststellung der Wirksamkeit ist nicht Aufgabe des RKI. Frage der Wirksamkeit berührt unmittelbar Arzneimittelrecht, pharmazeutischer Hersteller muss Wirksamkeit belegen und ist Voraussetzung für die Zulassung. Dies muss dem BMG unter Einbindung des Rechtsreferats vermittelt und die Verordnung geändert werden. Fachliche Beurteilung, Feststellung der variantenspezifischen Wirksamkeit auf Basis von Studiendaten ist schwierig bis unmöglich. Also die wollten da Sachen ans RKI abwälzen, die Aufgabe des Herstellers sind. Hatten wir schon. Oder, schön erinnern wir uns nach Aranvilla, je mehr wir impfen, desto mehr Mutationen werden wir haben. Und das ist so ein Highlight für mich hier, 8.1.2020. Eigentlich 2021. Ja, die waren zu blöd, das Datum zu korrigieren. Deswegen, eigentlich ist es 8.1.21. Aber die waren noch nicht im neuen Jahr angekommen in dem Protokoll. Und Antigentests nach Impfung, bei manchen Geimpften sind Antigentests 2 bis 3 Tage nach Impfung positiv. Und dann haben wir ein schönes Paper von ein paar Franzosen, die gezeigt haben, ja, nach der ersten Spritze ging die Infektiosität hoch und die Leute haben sich das Virus eingefangen, weil sie geimpft waren. Und das hat das RKI am 8.1.21 gesehen. Die wussten also prinzipiell eine Woche oder 2 Wochen nach offiziellem Impfstart oder vielleicht 3 Wochen, ich weiß nicht, hat ja im Dezember angefangen, dass das Zeug eigentlich dazu führt, dass man sich das Virus einfängt in den ersten Tagen nach der Spritze.
Interessant ist ja auch das, was Sie ausgearbeitet haben für den Arzt, wäre interessant gewesen, Numbers needed to treat. Und da hat der BioNTech, glaube ich, selber gesagt, Numbers needed to treat.
116 oder so?
Ich glaube 117, 116, also für das Publikum. Das bedeutet, wie viele Leuten muss ich eine Kopfschmerztablette geben, verschreiben, um dass bei einem die Kopfschmerzen aufhören? Und das wäre denn bei diesem Impfstoff, selbst nach eigener Auskunft, ich muss also 117 Leuten eine Kopfschmerztablette geben, damit einer keine Kopfschmerzen hat, aber alle 117 haben das Risiko von Nebenwirkung der Kopfschmerztablette. Und genauso war es neben dem höheren Ansteckungsrisiko, was selber denn von einigen Herstellern ausgesagt worden ist. Und soweit ich weiß, jeder Arzt würde ein Präparat selbst im Notfall ablehnen, wenn dieses Numbers needed to treat, wenn er jenseits der 50 ist, weil das Risiko zum Nutzenverhältnis dementsprechend komplett korrumpiert ist.
Und schön ist auch 29.10.21. Ja, nach 10 Monaten, nach 11 Monaten wussten sie, Impfung wirkt allerdings nicht so gut wie erhofft. gegen Infektionen und Übertragung auf andere. Ziel ist Verhinderung schwerer Krankheitsverläufe und Todesfälle. Und dann schaut man in die Fachinformation. Ja? Was für ein Medikament absolut wichtig ist, ist die Fachinformation. Die legt fest, wofür es überhaupt nur eingesetzt werden darf. Und das ist Indicated for Active Immunization to Prevent COVID-19. Verhinderung schwerer Verläufe ist nicht Teil der Zulassung. Und das steht auch in der Fachinfo drin. Und das hätte jeder Arzt lesen können. Weil ein Arzt ist verpflichtet, die Fachinfo zu lesen. Ich habe dem Außendienst immer den Ärzten auf Papier hinterhergeschleppt, damit ich sagen konnte, er hatte die Fachinfo, wenn er Mist gebaut hat, nicht meine Schuld. Er hätte lesen können. Das heißt, die haben hier Off-Label-Use propagiert. Ganz offiziell Off-Label-Use. Das geht gar nicht.
Und dabei die Kinderimpfung eingeführt für ein Off-Label-Use, wo sowieso die Kinder niemals ein Risiko waren.
Da hat es in den USA einige Firmen gegeben, die sind wegen Off-Label-Use ihrer Präparate zu millionenschweren Strafen, hunderten von Millionen Strafen verurteilt worden.
Eben. Und das war hier, wenn man vergleicht, das war die ganze Zeit Off-Label-Use, weil es hat ja die Ansteckung nicht verhindert. Aber das war der Zulassungsbereich. Propagiert wurde es dann aber für die schweren Verläufe. Geht gar nicht. Da kriegt ja zu Ex-Pharma-Referent so einen Hals. Und richtig schön, 11.04.22, Merkel war dann nicht mehr im Amt und dann konnte das RKI zugeben, ja, also Testung in Schul damals auf expliziten Wunsch der Bundeskanzlerin aufgenommen, nicht RKI-Schwerpunkt.
Also das Erziehen der Kleinsten und Vulnerablen in unserer Gesellschaft, die den größten Schutz eigentlich haben sollten, wurde explizit auf Anweisung der Bundeskanzlerin gewünscht und durchgezogen.
Das sind so Snippets, die auf dem STIKO-Poster drauf sind. Ja? Also wir sind hier am 27.04.2020 und da steht zum Beispiel drin, Vorbereitung der Einführung einer Impfung, also im April, da lief die Phase 1, 2. Relevante Daten werden erst post-Marketing erhoben.
Furchtbar.
Also, Sie kaufen ein Flugzeug und bekommen ein U-Boot.
Aber die relevanten Daten, dann gucken wir dann mal, ob das U-Boot geflogen ist. Ne? So ein halben Jahr, schauen wir mal.
Aber 27.04., das ist ja schon, also nochmal, ich meine, das ist ja schon tatsächlich so gewesen, man erinnert es ja auch noch, aber wenn man sich es nochmal auf der Zunge zergehen lässt, in diesem Moment, wo ja eigentlich noch überhaupt nichts klar war, theoretisch nicht klar war, in welche Richtung läuft denn die ganze Sache? Und wir wussten und ja, dass da, ab wann, Wolfgang, oder wisst ihr vielleicht auch noch, ab wann diese Sentinel dann für die Covid-Geschichte eingestellt worden ist? War das nicht auch Mai 2020, weil man vorher gar keine Fälle gefunden hat? Marginalst und dann stellt man das ein und dann denkt man, ist man da an dieser Impfung dran. Also es wird hier schon nochmal brutal deutlich, was das eigentlich war.
Und dann, wir haben ja auch, wenn wir jetzt mal die Zahlen analysieren würden, sehen wir, dass die wie auch immer geartete Grippewelle in Anführungsstrichen ja im
April rum war.
Im April, Mai rum war.
Die STIKO wurde vom BMG, Bundesministerium für Gesundheit, mit der Einrichtung einer AG zu Impfthemen mit Zusammenhang mit Covid-19 beauftragt. Ende Mai 2020. Und es müssen auch unpublizierte Daten der Impfstoffhersteller zur Verfügung gestellt werden. So viel zum Thema Peer Review und jemand guckt nochmal drüber. Das BMG wünscht ein Konzept, das wesentliche Aspekte des Impfens inklusive Produktionskapazität und so weiter aufgreift. Antibody-Dependent Enhancement wird aktuell nicht erfasst. Also man wusste aus den Impfversuchen gegen MERS, dass wenn man sich den Scheiß spritzt, man danach schwerer krank wird. Also das, was wir jetzt bei den Leuten beobachten. Ja? Muss jetzt nicht unbedingt an den Antikörpern oder so gehen, das kann auch an den Original Immunogenic, also auf der Immun... ja, auf der immunologischen Erbsünde beruhen, ja. Auf jeden Fall wusste man, wenn man geimpft wird, kann es schlimmer werden, was man auch gesehen hat. Also die Leute, die geimpft wurden, die hatten auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, sich in den ersten 2 Wochen zu infizieren. Und deswegen wird das nicht erfasst.
Und diese unpublizierten Daten der Impfstoffhersteller, gibt es dann Hinweise, dass die tatsächlich dann zur Verfügung gestellt worden sind?
Das kommt noch, ja, das kommt noch. Also 17.8., STIKO hat begonnen, Empfehlungen zu entwickeln. Ja, 17.08.2020, man beginnt Empfehlungen zu entwickeln. Die Phase 3 war nicht abgeschlossen. Und da sind auch schon die Empfehlungen da. Also das war keine Diskussion mehr nach Motto, ja, wir sind jetzt am Überlegen, wer wird zuerst geimpft. Das war, im August war das gelaufen, da haben sie schon damit angefangen. Aber sie haben dann noch später im Januar eine Diskussion geführt darüber, über die Reihung, wer zuerst drankommt, so wie bei Apple. Ne? Man muss einfach Impfneid erzeugen, damit die Leute sich den Scheiß holen.
Und zusätzlich wurde ja überhaupt kein Wert drauf gelegt, welche Herdenimmunität eigentlich schon vorhanden war.
Genau, da gab es ja diese Kupferzellstudie, wo die Daten hier rausgerückt wurden. Da hat man ja Antikörper getestet und irgendwie waren die so hoch und die blieben hoch. Und das würde ja bedeuten, dass wenn man genesen ist, das länger als ein halbes Jahr ist. Und deswegen wurden diese Kupferzelldaten meines Wissens nicht freigegeben und nicht veröffentlicht. Das hat Aya Velasquez 22 versucht. Und da hat das RKI, glaube ich, auch gemauert und wollte die Daten nicht rausrücken. Also die haben offiziell wirklich Daten verschleiert. Und hier auch 30.10. Ministerium möchte erste Empfehlung im Laufe des Novembers. STIKO möchte ungern so ohne Phase 3 Studienergebnisse Empfehlungen verfassen. So viel zum Thema, die STIKO ist unabhängig. Yay! Und hier haben wir das dann im 6.11.2020. STIKO bereitet erste Empfehlung für Mitte Dezember vor, bekommen parallel von Hersteller Daten der Studien. Das hast du in Pressemitteilungen von BioNTech gekriegt und darauf empfohlen, ja? Also weil ich glaube nicht, dass die STIKO in der Lage ist, Originaldaten in der Menge selber durchzurechnen.
Wir empfehlen für Flugreisen in Touristik U-Boote.
Genau. BMG hat Entwurf der STIKO-Empfehlung bereits vor Stellungnahme an die Welt herausgegeben. Auch lustig. Die hatten es ziemlich eilig. Oder 4.12. Daten von BioNTech wurden STIKO vertraulich durch BMG zur Verfügung gestellt. In Bezug auf Sicherheit, wie erwartet, gut. Das heißt, BioNTech hat dem BMG Daten gesteckt und die haben es der STIKO gegeben und die hatten die Anweisung, noch bitte schön eine Empfehlung zu machen. Ne?
Naja, die Daten waren übrigens Großteil gefälscht oder bereinigt.
Ja, das wissen ja mittlerweile. Ne?
Und dann Immunität nach Impfung angenommen, mindestens so gut. Ja? Also die haben ja hier auf der einen Seite davor, das ist ja noch nicht mal offenbar auch gar nicht belegt, mindestens so gut wie nach durchgemachter Erkrankung.
Das heißt, der durchgemachte Erkrankung war immer noch besser.
Man ist nur angenommen.
Ja, wir wissen todsicher, dass unser U-Boot fliegen kann.
Die einmalige Impfung bei Genesenen, 7.05.21, Evidenz der Wirksamkeit dieser Kombination, weniger bekannt über Impfeffekt, eher bestimmt durch Verfügbarkeit. Deswegen zunächst eine Impfung. Wenig Daten, die einen Unterschied in Bezug auf Wirksamkeit der Impfung zeigen. Zweite Impfung bei Genesenen eher wenig Nutzen. Kam von STIKO, nicht PAI. Klinische Wirksamkeit, Intervall unbekannt. Erhöhte Reaktogenität bei heterologen Impfschema. Ach ja, wir können Kreuzimpfen, ne? Wer war das? Kreuzimpfung, super. Vielleicht bedeutet erhöhte Reaktogenität erhöhter Immunschutz. Dies ist aber eventuell optimistisch gedacht. Immunogenitätsdaten zu heterologen Impfschema sollten im Mai folgen. Problem, dass Politik zunehmend von Evidenz und STIKO-Empfehlung abweicht. Aus STIKO-Sicht ist dies ein Problem bei nicht hinreichender Evidenz. Ja, Schwangere und Jugendliche. STIKO hat sich noch nicht damit beschäftigt. Evidenz wird aufgearbeitet. Und ein deutlicher Anstieg des Anteils der AstraZeneca-Geimpften. Der deutliche Abstieg des Anteils der AstraZeneca-Geimpften und parallel dazu Daten von PAI zeigen zeitlich deutlichere Abnahme von Sinusvenenthrombosen. Also weniger AstraZeneca-Impfung, weniger Sinusvenenthrombosen. Wusste man am 7.05.21. Ich glaube, da hat man für Astra noch Werbung gemacht, oder?
Ja.
Steht aber schon in den STIKO, in den RKI-Daten drin. Genau, und dann ging es um diesen genesenen Status. Und im Sinne der Verordnung benötigt nur eine Impfung. Die STIKO empfiehlt, die STIKO-Empfehlung ist nicht immunologisch begründet, sondern dient dem Einsparen von Impfstoff.
Wahnsinn.
Wie viel genauer wollt ihr es noch, dass die STIKO eine Hure war? Privilegien für Genesene gelten nur 6 Monate.
Das natürliche Immunsystem wird komplett ausgeblendet, weil wir bloß um Gottes Willen nicht auf natürliche Antikörper testen sollen. Und ich glaube, es gibt so einen Grundsatz, wenn ich Medizin richtig verstanden soll, dass der Antikörperstatus und eine Impfung doch in einem gewissen Bezugsgröße steht. Und wenn der Antikörperstatus in dem Menschen hoch ist und ich impf drauf, dann kann ich das Immunsystem zum Kollabieren bringen. Oder, Wolfgang, war das nicht irgendwie so?
Ja, aber diese ganze Diskussion ist daneben, weil es wird überhaupt nicht mehr Differentialdiagnostik gemacht. Da wird, wenn der einer einen positiven Test hat, dann war das Covid. Ja. Und der kann mit 10-mal eine Influenza gehabt haben. Diese Fälle, die wir gezählt haben und das, was sie da gemessen haben, das ist alles, ja, das ist Gefasel, was man da hört. Das ist
ja besonders
epidemiologische Arbeit nicht zu tun.
Besonders am 9.7.21. Serologie wird vorerst nicht berücksichtigt. Hinführen konnte STIKO überzeugt werden. Wäre bei Genesen in aktueller Situation zu kompliziert. Da kann ja nur die Kinnlade runterfallen, oder?
In dem Jahr gab es ja auch keine Influenza mehr. Da war ja plötzlich alles nur noch Covid.
Hat jemand eigentlich mal den PCR-Test und sowas darauf überprüft, ob er nicht vielleicht auch auf Influenza bei Zykluswerten jenseits der 25 sowieso anschlagen würde?
Ja, hat das mal jemand untersucht?
Ich auch immer.
Oder auch schön 30.07.21. Antikörperstudien. Antikörper sind kein gutes Schutzkorrelat. Auf welcher Grundlage wurden die Produkte zugelassen? Was wurde da gemessen? Antikörper?
Ja, und die falschen.
Die falschen. IgG statt IgA. Und zweitens haben sie nie eine Studie zur Bestimmung des Schutzkorrelats gemacht. Und hier steht, Antikörper sind kein gutes Schutzkorrelat.
Wann hat eigentlich Lauterbach nochmal die Kinder geimpft und was ist aus denen geworden?
Ja, Fragen über Fragen.
Kommt da denn auch viel zutage in Bezug auf die Verquickung mit ausländischen Playern? Dass das nochmal
von woanders? Danach habe ich nicht geguckt. Also ich habe jetzt erstmal geguckt, was hat unsere Regierung gemacht, um STIKO und RKI zu korrumpieren und zu diskreditieren und somit nutzlos zu machen. Zum Beispiel am 8.10.21, gestern fand ein Treffen zwischen STIKO, Hai, BMG statt. Immer war die Aussetzung von Moderna wegen Anzahl an Myokarditis-Fällen, vor allem unter jungen Menschen, 4-mal höher als bei Moderna als bei BioNTech. Und das Lustige daran, kommende Woche findet eine Jubiläums-STIKO-Sitzung statt, Thema Myokarditiden nach Impfung mit Moderna. Das klingt irgendwie so, Jubiläumssitzung.
Absurd.
Ja, für schwarzer Humor, ne? Und die wussten auch über die Übersterblichkeit. Also 22.10.21, bei der Darstellung aus dem Euromomo-Bericht zur Übersterblichkeit wird eine unklare Baseline angegeben. Es bleibt aber unklar, wie es zu der beschriebenen Übersterblichkeit kam. Also sie wussten am 22.10.21, wir haben da eine Übersterblichkeit.
Obwohl die Pandemie schon vorbei ist, also wir mittlerweile in einem anderen Virus sind, wo dieser Impfstoff sowieso nicht mehr anschlägt, ergab sich nach Einsatz des Impfstoffs eine Übersterblichkeit, die Sie sich nicht erklären konnten.
Übrigens auch bei den Protokollen des Expertenrats des Kanzleramts. Ja, da stand dann, es ist ein multifaktorielles Problem mit der Übersterblichkeit. Es wurden viele Faktoren aufgelistet, aber nicht die Impfung. Ist die Impfeffektivität weiterhin berechenbar, wenn unter 2G-Bedingungen nur noch Ungeimpfte exponiert sind? Ja, solange es Ungeimpfte gibt, gibt es ein Maß für die Effektivität.
Die Pandemie der Ungeimpften.
Wir sind die Kontrollgruppe. Wir sind diejenigen, die zeigen, dass es nicht funktioniert hat. Und das wussten sie. Und zwar schon nach einem Jahr. Und da steht es klipp und klar. Wir sind das Maß für die Ineffektivität der Plorre. Deswegen musste man uns loswerden und impfen. Dann haben sie sich mit Israel ausgetauscht. Da haben wir mittlerweile mitgekriegt, die haben 80% der Nebenwirkungen gar nicht ausgewertet. Und vertraulicher Bericht, dass aktuell Zweifel besteht, ob die vierte Dosis in der allgemeinen Bevölkerung gebraucht wird oder ob diese für bestimmte Gruppen vorbehalten ist. Ich glaube, bei der wievielten sind wir mittlerweile?
Ach ja, und hatte der Hersteller nicht selber gesagt, maximal 2?
Ist 3, also in der Fachinfo steht irgendwas mit 3. Na? Hat mehrfach Boostern gegen bestimmte Subtypen gegebenenfalls negative Auswirkungen. Immunität wird nicht breiter, sondern eher zu fokussiert auf den Subtypen.
Also das Immunsystem ist mit der Ursprungsvariante beschäftigt, die gar nicht mehr im Umlauf ist und dementsprechend mit der Abwehr der momentan aktuellen Variante kann es sich gar nicht mehr auseinandersetzen.
Immunologische Erbsünde. Und Sie wussten,
so ja, der deutsche Ärzteblatt hat gerade die Nutzung und die bekannt gegeben, dass jetzt die neue gegen die neuen Subtypen von BioNTech ein Impfstoff auf den Markt kommt.
Yay. Anfang der Woche Treffen mit BioNTech.
Wolfgang, vielleicht sollte man dazu allerdings auch fairerweise sagen, dass Sie bei dieser neuen Subtypen-Impfung auch gleich mit dabei gesagt haben, dass es sich um das Vorgängermodell hält, aber sie vermuten, dass es eine Kreuzimmunität dementsprechend für die aktuelle Variante vielleicht noch eine positive Auswirkung gibt. War neulich gerade im Deutschlandfunk im Radio.
Also angesichts der Tatsache, dass es seit Guangdong, seit 2003 oder gibt es Beta-Coronaviren und die sind die ganze Zeit da und Kreuzimmunitäten gibt es die ganze Zeit. Und also ich finde, es ist alles so absurd, was wir da hören. Die suchen sich irgendwas raus, was sie benutzen können und eine vernünftige Beurteilung ist überhaupt nicht möglich durch diese Daten, die sie da präsentieren. Weder bei der Zulassung noch, das habe ich ja mit Mike Yeadon, diese ganzen Surrogatparameter, die sie dann da sich ausgesucht haben, das haben wir denen ja auch geschrieben, aber da haben wir ja nicht darauf reagiert.
Aber sie wussten
es. Das Ganze ist ein Riesentheater.
Genau,
es wäre so wichtig, dass wirklich mal durch kritische Wissenschaftler wirklich mal alles auseinandergenommen wird, meint auf einer großen Tagung, wo man diese einzelnen Punkte, wo diese ganzen Tricks, mit denen man das alles durchgezogen hat, mal aufgestellt werden. Was du machst mit deinen Postern ist super schön, aber da müssen ganz viele Wissenschaftler müssen das nachvollziehen, müssen das auch machen. Das halte ich für wichtig.
Deshalb stellen wir es ja zur Verfügung, aber noch zu deiner Grundfragestellung, wussten Sie es? Also nach dem Motto, wir bräuchten eigentlich gar keine externen Fachleute nochmal darüber, abgesehen zur Aufarbeitung. Weil Sie schreiben selber am 18.02.22.
Warum wird immer noch nur auf neutralisierende Antikörper fokussiert? Gibt es Entwicklung bei T-Zell-Antwort? Wichtige Forschungslücke. T-Zellen und T-Memory-Zellen haben große Bedeutung bei Verhinderung schwerer Verläufe. mRNA-Impfung zeigt wenig Langzeiteffekt. Laborkorrelat wäre wichtige Forschungsfrage.
Also die eigenen Fachkreise würden ausreichen, um es darzustellen, was wir hier in mühsamer forensischer Kleinarbeit für die Bevölkerung aufarbeiten.
Sie wussten, Sie haben es ja in Ihre Protokolle geschrieben. Was gibt es da noch aufzuarbeiten?
Die armen Leute, was die alles aushalten mussten, da im RKI, um ihren Job zu behalten.
Ja, das Gewissen, das müssen die mit sich ausmachen. Die STIKO hat eine SOP, Standard Operating Procedure. Die haben die sich gegeben. Und eine dieser Fragenkomplexe ist zum Beispiel Number Needed to Vaccinate, bezogen auf verschiedene Endpunkte. Da gab es das Paper The Elephant Not in the Room, jenseits der 100. Deswegen hat jemand mal gefragt, dass sie hätte gerne diese Entscheidungspunkte anhand der SOP, die sie sich selbst gegeben haben für diese Impfstoffe. Stand, Antwort verspätet, warte auf Antwort, seit 28. Juli 2023. Sie ist bereit, die 500 Euro zu zahlen, die STIKO mauert, das RKI mauert. Weil sie haben sich nicht an ihre eigene SOP gehalten, die sie sich gegeben haben. Weil hätten sie sich an die SOP gehalten und an diese ganzen Punkte abgearbeitet, wäre rausgekommen, das Zeug ist Murks. Wozu also eine SOP, wenn man sie, wenn es darauf ankommt, nicht abarbeitet?
Aber diese Leute, die im RKI, die sind doch auch verbeamtet teilweise, oder was ist das für eine Struktur? Sind das Beamte oder sind das...
Angestellte und Beamte, beides.
Im Prinzip müsste man doch auch eine Art die hätten doch remonstrieren müssen, wenn sie solche Sachen erleben.
Deswegen ist jemand der Kragen geplatzt, hat die Daten gezogen und Aya Velasquez zugespielt, weil sie eben 22 versucht hat, die Kupferzelldaten zu bekommen und da ziemlich beharrlich war, ist meine Vermutung. Und das muss ihm aufgefallen sein. Dachte, okay, wenn die bei den Kupferzelldaten schon so beharrlich ist, geben die einfach den Rest.
Oder wie war das nochmal bei Beamten? Wäre es nicht jetzt eine Möglichkeit, jeden, der damit zu tun hat, eine Dienstaufsichtsbeschwerde reinzuwirken, die auf jeden Fall ihn dazu bringt, nachzudenken, weil dann erstmal von der Beförderung ausgeschlossen wird bis zur Abhandlung dieses und vermerkt in die Akten bekommt, weil jeder im Prinzip seinen Pflichten nicht nachgekommen ist?
Aber dafür müssen wir eben auch die Stimmung in der Bevölkerung kippen. Und die Leute, die offline sind, ja, die muss man halt irgendwie erreichen.
Ein ganz wichtiger Punkt, der politisch ganz wichtig ist, ist die Forderung, dass die Bundesregierung keine Fachaufsicht über ihre Ämter haben darf. Dass die wissenschaftlich zuarbeitenden Institute für die Bundesregierung, dass da eine Rechtsaufsicht sein kann. Die müssen sich nach Gesetzen regeln und da kann es eine Aufsicht geben, aber eine Fachaufsicht darf es nicht geben. Und diese Differenzierung zwischen Rechtsaufsicht und Fachaufsicht, die ist offenbar gar nicht den Menschen bewusst. Also ich finde, eine Rechtsaufsicht ist okay, wenn ich jetzt eine Behörde bin, die irgendwo einem Staat zuarbeitet, dann darf ich nicht irgendwie korrupt sein oder darf ich nicht irgendwie rechtliche Dinge umgehen. Dann muss ich mich an das Gesetz halten und da kann es eine Aufsicht geben, dass ich das auch mache. Aber was ich fachlich herausfinde, was ich fachlich tue, da bin ich der wissenschaftlichen Öffentlichkeit gegenüber verantwortlich, aber nicht einem Vorgesetzten.
Es ist sogar extremer. Die Wissenschaft hat ein Gesetzeswerk. Und das sind die DFG-Richtlinien, an die man sich zu halten hat.
Das steht im Grundgesetz.
DFG.
Das sind die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat für die Forschung Regeln aufgestellt, an die sich jeder Forscher in Deutschland zu halten hat. Wenn er Geld die kriegt man als Doktorand zu lesen. Die hat man als Doktorand zu lesen.
Aber wenn er Geld haben will.
Nein, da steht auch, wie gute Forschungspraxis funktioniert. Und da sind die Regeln festgelegt, wie saubere Forschung zu funktionieren hat. Und an die Regeln hat man sich zu halten.
Sonst kann es zur Aberkennung sämtlicher Titel und Würden kommen, weil es eben wissenschaftliches Fehlarbeiten ist. Und das sind alles noch Sachen, die jetzt wirklich eben über die Bevölkerung, das ist das, was wir uns erhoffen, auch um die Spaltkeile in der Familie zu begradigen, wo denn verschiedene Behauptungen aufgestellt worden sind und die entzweit worden sind, dass die mithilfe dieser Informationen jetzt de facto auch wiederum sich an einen Tisch setzen können, sachlich darüber sprechen können, um dem wahren Verursacher ihre Aufmerksamkeit zu schenken.
Und dafür sind behördliche Originaldaten wunderbar geeignet.
Und zu der Sache, die du gerade gesagt hast, Wolfgang, bezüglich dessen rechtliche Aufsicht, Fachaufsicht, es gibt auch einen ganz einfachen Trick. Transparenz. Das bedeutet, sämtliche Kommunikation, die von einem Prüflabor, was sich mit medizinischen Zwecken im Interesse der Bürger, des Staates, die wiederum davon bezahlt werden, ausgearbeitet werden, müssen in einer Cloud oder wie auch immer auf der Internetseite komplett hochgeladen werden, sodass alle Wissenschaftler und auch der normale Bürger in der Lage ist, das Ganze letztendlich einzusehen und selber beurteilen zu können.
Das ist ja ein Charakteristikum der Forschung, dass man seine Ergebnisse publiziert.
Ja, und die Rohdaten zur Verfügung stellt.
Dass man sie damit der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Es gibt da ein Hindernis auch, neben der Politik gibt es das Hindernis der Patente. Da wird so lange nicht publiziert, bis man das Patent hat.
Ja, aber das ist ja hier irrelevant, weil hier handelt es sich um ein staatliches Prüflabor.
Da ist nichts mit Patenten.
Da ist nichts mit Patenten oder dass der Staat dadurch sich eine Bereicherung unterzieht, sondern dementsprechend dort kann totale Transparenz von Haus aus gegeben werden, indem diese Fakten, alle Kommunikation, alle Prüfungsergebnisse und auch die Prüfalgorithmen und besonders die Rohdaten von Haus aus zur Verfügung gestellt werden.
Zum Beispiel auch diese Protokolle vom Expertenrat, vom Kanzleramt. Wozu rausklagen? Sowas gehört von Anfang an auf die Website. Punkt.
Taxpayers Money. Wir bezahlen die dafür, dass sie für uns arbeiten. Dementsprechend haben sie die Pflicht, uns auch ihre Arbeitsweise zu dokumentieren.
Und anhand der Dinge, die sie veröffentlicht haben, zu handeln. Und zwar mit einer Kommentarfunktion für Bürger, die sagen, ich hätte da mal eine Publikation, die sollte ich angucken, die widerspricht gerade eurem Handeln. Da müsst ihr das aber auch mit einbeziehen. Und das würde auch die Behörden entlasten, weil die Bürger bringen ja die Literatur auch. Die müssen nicht mehr so viel Recherche betreiben.
Das ist ein ganz altes Problem. Ich habe diese, als mir Tschernobyl war, da hatten alle Angst vor Radioaktivität. Da habe ich Radioaktivitätsmessungen gemacht in der ganzen Region, ganz systematisch mit der Hochschule zusammen. Und habe die an die Schaufenster des Gesundheitsamtes gehängt, regelmäßig. Da musste ich nach Kiel zur Landesregierung, die wollten das verbieten. Und da ist aber der Bürgermeister, also mein Vorgesetzter, direkt der Vorgesetzte, der ist mit mir zusammen zur Landesregierung gefahren und hat mich verteidigt und hat gesagt, die Bürger müssen zu Recht wissen, ob sie sich in Sicherheit fühlen können. Also die müssen, da muss Transparenz sein. Also der hat mir damals den Rücken gedeckt. Das war nicht sehr toll.
Ja, und das ist doch, du siehst, wie einfach das selbst zur damaligen Zeit möglich war. Mit einfachen Kopierer.
Und ja, aber die Landesregierung wollte es nicht, weil die den Menschen was anderes erzählen wollte.
Ja, aber das ist doch genau das. Moment mal. Wir bezahlen die. Die haben uns zu dienen und zu schützen. Und das bedeutet, wir können Transparenz abfordern und es ist auch kein besonders großer Kostenmehraufwand, sondern es ist eher eine Kostenerleichterung, weil dadurch im Prinzip eben die Cloud als intelligent oder wie sagt man so schön, die Schwarmtechnik ja auch zur Verifizierung mit zur Verfügung steht. Also viele der Rechercheteams und sowas alles, die momentan als Faktenchecker sich benennen, würden damit überflüssig werden und könnten diese ganzen Daten nicht mehr korrumpieren, sondern die Bevölkerung, die mündige Bevölkerung, was ja auch in § 25 des Grundgesetzes irgendwie mit embedded ist, wo es aufs Völkerrecht geht, dass die Bevölkerung mündig sein muss und auch in den Rechten und Pflichten, die sie zu haben hat, unterstützt wird und es muss verständlich ausgegeben werden. Dementsprechend ist auch diese ganze Juristereisprache und medizinische Fachsprache ist dem kontraindiziert, sondern der normale Bürger muss verstehen. Bei durchschnittlichem Bildungsniveau muss der Staat dafür gewährleisten, dass die Informationen, die er macht, verständlich sind. Dazu ist er eigentlich nach Grundgesetz § 25, wenn man das weiter hoch eskaliert, verpflichtet.
Und wenn diese RKI-Protokolle von Anfang an im Netz gestanden hätten, dann wären die Daten Ioannidis und Co. reingekommen. Also ich habe ja angefangen, Drostens Buch langsam zu zerlegen. Ja? Und da sieht man schon im Vorwort so nach dem Motto, ich habe meine alten Unterlagen rausgeholt für dieses Gespräch. So, seit damals hat sich aber doch einiges getan in Sachen Literatur. Und dann fängt er an, über wie gefährlich das Virus ist. Und nicht einmal erwähnt er das Ioannidis-Paper, wo ich mir auch so denke, so, das ist mal irgendwie selektive Wahrnehmung.
Selektive Darstellung.
Ja. Und, sag mal, diese dubiose Geschichte mit dieser Lagertemperatur, die dann plötzlich nicht mehr nötig war, wo das dann irgendwie jetzt auf deinem Frühstückstisch stehen kann und vorher musste das alles bei 190.000 Grad eingefroren werden.
Das lag am Pufferwechsel. Also die haben am Anfang den falschen Puffer genommen. Also die ersten Chargen und das erste Jahr lief mit Phosphatpuffer. Und wenn man ins Patent von Ugo Sahin guckt, da steht drin, Lipid-Nanoformulierung und ionische Puffer sind eine ganz blöde Idee, weil das ausflockt. Was haben sie genommen? Phosphatpuffer, was schon mal ionisch ist und mit Kochsalz verdünnt. Deswegen minus 80 Grad, damit ihnen der Scheiß nicht ausflockt. Danach haben sie denselben Puffer genommen wie Moderna. Triss, der ist nicht ionisch. Und schon kannst du auf minus 20 Grad gehen.
Aber
das wissen die doch vorher. Das glaube ich überhaupt nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass sie dieses mit den minus 80 Grad gemacht haben, damit sie das Ganze unter der militärischen Aufsicht durchführen konnten und die Kontrolle über den Stoff hatten. Sie sind ja überall mit dem Zeug gekommen, mit der Bundeswehr, mit so kleinen, mit Impftrupps überall. So haben sie das Zeug unter die Leute gebracht, in die Altenheime und überall hin. Und in den Impfzelten und überall. Da sind die Ärzte, durften das gar nicht. Die Bundeswehr hat das gemacht. Und das nicht nur in Deutschland. Das ist eine militärische Aktion, Countermeasures gewesen, die NATO-einheitlich gemacht wurde. Dass dieses mit den minus 80 Grad war nichts als ein Vorwand, ein Trick,
um zu zeigen,
weshalb wir das machen
können. Ja, Sie haben etwas Besonderes daraus gemacht dadurch, aber es gibt jetzt wieder Umkehrschluss. Was bedeutet es? Dadurch müsste doch letztendlich der Bevölkerung eins klar sein. Wenn ich einen anderen Stoff verwende in einem Gemisch, ist es dann auch das gleiche Produkt- und Herstellungsverfahren? Nein. Dementsprechend lässt sich daran auch zum Beispiel bewegen, dass das Herstellungsverfahren, egal wie korrupt es genehmigt worden ist, durchbrochen worden ist und für die neue Herstellungsverfahren gar kein Genehmigungsverfahren angestrebt wurde.
Deswegen nennt Maria Gucci das auch Verfahren 3 mit dem Pufferwechsel. Weil damit ändern sich natürlich auch die Lipidchemie, da können sich die Lipide anders verhalten und damit hätte man eigentlich eine neuklinische Studie nur für den Puffer machen müssen. Das nächste Problem.
Wissen wir, ob diese Pufferkombination, also was wissen wir über die physiologischen Effekte von dieser Pufferkombination, also Puffer plus dann die anderen Ingredienzien? Haben wir da
also Erkenntnisse? Moderna ist von Anfang an mit Triss gelaufen. Deswegen, die sind auf den Puffer gegangen wie Moderna.
Ja, ja, aber wissen wir da, haben wir irgendeine Erkenntnis, ob sich die Wirkung verändert hat?
Wissen wir nicht, weil ja keine Studie gemacht wurde. Eben einfach den Puffer gewechselt und gesagt, jetzt ist länger haltbar.
Aber dadurch ein anderer Prozess und dadurch ja, bestätigt sich.
Deshalb hat der Moderna vielleicht die Herzmuskelentzündung. Bei Moderna waren die Herzmuskelentzündungen ja ganz zuerst.
Ich sage, bei Moderna Moderna ist mit 100 Mikrogramm reingegangen, Moderna mit 30. Also daran kann es auch liegen.
Ach ja, und die Grenzwerte sind bei beiden natürlich um ein Vielfaches dadurch überschritten. Aber es bestätigt doch das, Wolfgang, was du vorher gesagt hast, und das ist eben dieses, ich sage jetzt mal, es gab einen Trick, wie die Kartoffel in Europa Verbreitung gefunden hat. Na, der Fritz hat seine Kartoffelfelder mit Soldaten bewachen lassen. Daran erinnerte mich das, als das Militär plötzlich bei der Impfstoffung. Es ist also etwas ganz Besonderes. Also es ist besonders wertvoll, deshalb müssen wir es militärisch bewachen lassen, um die Leute dazu bringen, dass sie Schlange stehen. Und genau wie damals beim alten Fritz haben die Bauern das Zeug eben sich geholt, andere Leute schneller geholt und es sind dabei Fehler passiert. Alleine dadurch, dass sie sich geholt haben, weil nämlich damals beim alten Fritz war es ja so, dass sie die oberflächliche Frucht dieses Nachtschattengewächses gefressen haben, was Magenverstimmung wird, und nicht die Kartoffel genutzt haben.
Und das ist halt wirklich so Marketing gewesen wie bei Apple. Ja, wir müssen die neuen iPhones irgendwie unter Polizeischutz in den Laden bringen, weil die Leute Schlange stehen.
Oder machst du eine Aufnahme, wo du 300 Schauspieler vor die Tür stellst, die irgendwie so tun, als hätten sie da ein ernsthaftes Interesse. Die wollen sich in Wahrheit nur die 10 Euro abholen oder 50. Naja, aber gibt es denn trotzdem auf diese ganze militärische Komponente, gibt es da, habt ihr da Hinweise nochmal mehr gefunden?
Ja, in den Kanzlerprotokollen von diesem Expertenrat steht was über Hera. Da wird erzählt irgendwie, und Hera ist irgendwie in diese Sache verquickt gewesen.
Aber ich dachte, Hera sei erst danach aufgesetzt worden oder erst im Laufe des Verfahrens.
Keine Ahnung. Also
gibt es da Nachforschung, ob die NATO da irgendwie eine koordinierende Funktion gehabt hat damals?
Bei den Kanzlerprotokollen ist ein militärischer Vertreter am Anfang immer noch dabei. Ja, von diesem Expertenrat. Da war immer noch ein militärischer Vertreter dabei. Warum auch immer. Wenn man guckt, Anwesende, da ist auch ein General oder so dabei, oder Breuer, der wer auch immer das war. Da muss man gucken, oder Vertreter von Breuer. Muss man mal an die Anwesenheitsliste gucken. Also, ja, auch da ist es eine militärische Komponente, die zu dem Zeitpunkt nicht mehr notwendig war. Das ist der 1.5.22, ist das ausgelaufen und ja.
Wir haben es trotzdem.
Catherine Watt hat das ja wunderbar analysiert, diese ganze in den USA. Die Rolle des Militärs bei der Entwicklung und bei der Durchsetzung dann dieser Maßnahmen als Countermeasures und auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die das über ermöglicht haben, dass also im Notfall darf das Militär, darf da einer entscheiden, darf das autorisiert entschieden werden. Und da ist ja dann nicht nur das Militär, sondern das bedient sich ja dann da dieser Firmen, die dazu arbeiten. Das ist so privat, so ein militärisch-pharmakologischer Komplex, der dann da agiert und das Ganze, ja, das ist so schnell gemacht und so einheitlich gemacht, weltweit einheitlich gemacht worden, zumindest in Europa, dass als einzige Institution, die das koordinieren kann, nicht irgendwie die europäischen politischen Institutionen, sondern die NATO in Frage kommt. Die muss da eine Rolle gespielt haben.
Und da muss man gucken, wer hat als Spinne im Hintergrund die Befehle gegeben. Bei uns sieht das, also nach meiner Meinung, im Moment nach Rottmann Großner aus, weil der diese internationalen Pandemiker kennt. In jedem Land muss es irgendeine graue Eminenz an den Ministerien gegeben haben, an denen die Befehle weitergegeben wurden. Das muss nicht der Minister gewesen sein, weil der wechselt. Das heißt, dass diese Personen müsste man jetzt in den verschiedenen Ländern identifizieren. Ich denke mal, in Deutschland ist die Person bekannt.
Wichtig ist auch das, was wir hier erschaffen haben, dass es dafür dient, dass die anderen Länder diese Mechanismen erkennen, um dann bei dem Staat im Prinzip ja diesen Weg, weil der ist ja anscheinend sehr breit eingelaufen worden oder es ist im Gleichschritt marschiert worden, eben zu überprüfen und schneller die Verursacher mit aufzudecken.
Und das wird parallel zu Deutschland gelaufen sein. Das heißt, die anderen Staaten müssen jetzt gucken, ob es bei ihnen auch diese Protokolle gibt, ob es auch parallel lief. Und dann können wir die Strukturen im Hintergrund aufdecken, indem wir eben diese grauen Eminenzen im Hintergrund enthüllen.
Ein Lockstep ist eigentlich nicht typisch für ein Ministerium, sondern mehr für einen Kasernenhof. Also das ist eine Sache, die ist ziemlich auffällig, auch die ganze Nomenklatur, die Bezeichnung, diese Emergency Use, diese Notlage, internationale Tragweite, all diese ganzen, diese Dinge, die das gebahnt haben, dass das als solche Maßnahme, als Verteidigungsmaßnahme dann auch umgesetzt werden konnte, die setzen automatisch sonstige zivile Rechtsprechung und sonstige Regeln, wissenschaftliche und sonst, völlig außer Kraft. Wenn es gilt, den Feind zu bekämpfen, dann gelten die üblichen Regeln, was die Qualität angeht, was die Zulassungsformalitäten angeht, gelten alles nicht mehr. Dann wird die einzige Waffe genommen, die da ist, und damit wird geschossen.
Und man sieht eben, das waren politische Entscheidungen. Ja, es steht immer wieder drin, in diesem vierseitigen Poster, ja. Andauernd, es war eine politische Entscheidung. Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Das heißt, irgendjemand hat den Politikern die Anweisung erteilt. Weil die politisch entschieden
haben. Wenn die Politiker eine Anweisung bekommen haben, dann war es ja keine politische Entscheidung. Das heißt, das war eine
wirtschaftliche Entscheidung oder sonst was. oder militärische.
Wo wir politische Marionetten dabei, die das umgesetzt haben, ja.
Das hat ja dieser Schade in Osnabrück auch gesagt. Das waren Managemententscheidungen, was da gelaufen ist. Das hatte nichts mit Wissenschaft zu tun. Das waren Managemententscheidungen.
Ja, die Wortwahl, die gewählt worden ist, ist ja genau das, was du gesagt hast, Wolfgang. Das war streng militärisch und diese Gleichschrittfunktion, auch mit dem Wording oder die gleiche Wortwahl, ob wir nun wieder die Pandemie der Ungeimpften und andere Sachen nehmen und auch das Vorgehen weist nun darauf hin, dass sie sich zumindest der Techniken, die militärisch durchsetzbar sind, bedient haben. Und ich glaube, Macron hat doch auch darüber gesprochen, nach dem Motto, wir sind im Krieg gegen den Virus. Also es ist prinzipiell das gewesen. Und was der Bevölkerung dabei entfallen ist, ist, die Bevölkerung hat verstanden, Krieg ist ja eigentlich, normalerweise macht laute Geräusche, irgendwo Explosionen. Es ist Krieg geführt worden gegen die Bevölkerung. Und bloß weil es nicht geknallt hat, denken die Leute nicht, dass sie die Opfer waren.
Sag mal, mich würde noch weiter interessieren, diese Impfnebenwirkungen und so weiter, die dann herausgekommen sind. Gibt es da irgendeine Diskussion zu dem Thema, dass man jetzt vielleicht mal ein bisschen auf die Bremse treten müsste oder dass da doch das ein bisschen erschreckend ist oder irgend sowas in der Art?
Von wem die Diskussion?
Ich meine, in diesen RKI-Files oder in den Kanzlerunterlagen. Ja,
da bin ich noch nicht dran. Also ich hab angefangen, Impfungen jetzt durchzugucken. Das wird dann, sobald ich wieder Zeit habe, die nächsten Poster werden. Also ich gehe Hashtag für Hashtag durch und Thema für Thema.
Da gibt es analoge Gremien auch im PAI und haben diese, gibt es da auch Protokolle? Hat die mal jemand versucht zu kriegen?
Die muss wahrscheinlich genauso rausklagen. Also es muss auch Protokolle oder Schriftverkehr zwischen Paul-Ehrlich-Institut und dem Regierungspräsidium Darmstadt geben, wegen Freigabe Marburg-Werk. Da muss es Daten geben, auch das BMG mit dem Regierungspräsidium Darmstadt. Es muss PIPE-Protokolle geben, die wir nicht haben. Also das Paul-Ehrlich-Institut oder Psychotech hat sich laut Ugo Sahins Buch mit Vertretern von BioNTech getroffen. Jakob, den kennt ihr, hat versucht, per FOIA oder IFG die Protokolle der Treffen zwischen PAI und BioNTech herauszuklagen. Die Anfragen wurden abgelehnt. Die FOIA-Nummern kann ich euch geben.
Also wegen Wirtschaftsgeheimnis oder sowas, Businessgeheimnis?
Also abgelehnt, Geheimnis, Rechte Dritter, was weiß ich, die denken sich was aus. Also die Protokolle, entweder existieren sie nicht oder sie rücken sie nicht raus. Also versucht wurde es, aber jetzt müsste jemand klagen und das Geld hat eine Privatperson nicht. Ja, Multipolar hat 15.000 Euro in die Hand genommen, um diese Protokolle zu bekommen.
Und Viviane, um deine Frage so ein bisschen auch zu beantworten, hat da noch nicht einer oder habt ihr noch nicht? Wir sind hier zwei Menschen, die ein bisschen Infrastruktur haben, die 24/7 sich die ganze Zeit diesem Thema verpflichten, dafür keinerlei Geld oder andere Möglichkeiten zur Verfügung haben. Dementsprechend ist, was uns ganz wichtig ist, wir haben jetzt hier Vorarbeit geleistet, um den Leuten Anregungen zu geben mit Methoden und Mechanismen, mit denen sich die breite Bevölkerung daran beteiligen kann, um dieses Verbrechen endgültig aufzuklären. Denn wir sind auch nur zwei und unser Tag hat auch nur 24 Stunden. Geld bekommt man keins, dafür bekommt man Stöcke zwischen die Beine geschmissen. Also ist es denn wichtig, dass die Methode, weil eine Methode können wir mit den Menschen leicht teilen. Und die Menschen sind dann in die Selbstermächtigung geführt worden, diese Methode weiter zu nutzen, um ähnliche Vorgehensweisen zu machen, um möglichst schnell alle Informationen daraus zu arbeiten, an die Schulen, an die Behörden, zum Bürgermeister hinzubringen, so wie wir jetzt mit dem Maskenprotokoll, was BioNTech wusste, und den anderen Ausarbeitungen oder den ersten Einblicken in den Impfstoffen, der eben der Good Manufacturing Practice von Haus aus widersprochen hat, die wir ja damals erarbeitet haben in 21, wo du ja auch noch bei mir warst und ich es dir unter dem Mikroskop gezeigt habe, um dort weiterzugehen jetzt mit dem Grundmaterial, damit schnellstmöglich, und das ist das Wichtigste, die breite Masse der Bevölkerung, die momentan ja, es ist aus der Mitte der Bevölkerung, jetzt ist es dort angekommen, damit es dort eben auch verharrt und die Politik nicht mehr den Menschen so gefährlich auf der Nase rumtanzen kann.
Und erste Erfolge haben wir, und wir haben befreundete Ärzte und die haben sich die Vorversion, also Best of Maske ohne Kontext genommen, das ist auch in dem PowerPoint drin, das ist ein bisschen kleiner, und haben das Kollegen gegeben, von lies mal. Die haben das Poster zwar nicht aufgehängt, aber die Gesichtswindeln sind verschwunden aus den Praxen.
Sag nochmal, findet man diese Folien, die PowerPoint-Folien, die du gezeigt hast, findet man die auch bei dir irgendwo?
Im Kanal habe ich die jetzt oben angepinnt, da kann man die PowerPoints runterladen. Auf Substack nur PDFs, weil ich da kein PowerPoint hochladen kann.
Also für die Leute, sie stehen auf Bines Kanal auf Telegram, Verbales Vitriol, auf meinem Kanal bei Telegram, Diene dem Leben und bei Bines Substack letztendlich zur Verfügung. Wir stellen euch auch gerne die Rohdaten mit zur Verfügung, also die PowerPoint-Originale, damit die Leute daran mit weiterarbeiten können und das möglichst schnell eine höhere Verbreitung findet. Ähnliche Absprachen habe ich jetzt auch mit Walter Weber, mit den Ärzten für Aufklärung, den wir auch zuarbeiten, weil die Geschwindigkeit ist momentan entscheidend, um jetzt sich nicht, um bei dem Thema der Sendung zu bleiben, zum Affen wieder mal machen zu lassen.
Und da kann man einfach auch die Highlights, die jetzt für den eigenen Umkreis wichtig sind, rausnehmen. Ja? Man muss ja nicht das ganze Poster nehmen, man nimmt sich die Schnipselchen, die man will, packt die auf eine A4-Seite und packt die irgendwo hin. Ja? Also es sind ja genug Sachen drin, wo man denkt, boah, das haben die wirklich geschrieben. Da kann man auch, wenn man Lust hat, im Büro sich jeden Tag 3-4 Schnipselchen frisch an die Wand tackern aus dem Poster und hat eine große Auswahl, wo man jeden Tag was Neues an die Wand oder ans schwarze Brett hängen kann. Ja? Und die Leute langsam mal drauf Aufmerksamkeit.
Oder die Familien wieder zu ein, weil in den Familien waren strittige Punkte. Dann guckt euch die Plakate an, nimmt diesen strittigen Punkt aus und sagt dann so, wir sprechen jetzt nicht wieder miteinander, weil wir lieben uns doch von Herzen, wir sind Familie, sondern hier ist ein strittiger Punkt, den wir damals hatten. Lass uns mal darüber reden, eine sachorientierte Diskussion führen, die dann auch konstruktiv wieder sein kann, damit eben auch diese Flanke endlich wieder geschlossen wird und die Keimzelle der Gesellschaft ist immer noch die Familie, auch wieder ein Zusammenhalt in
Und diese Menschen glauben ja, das RKI hat doch gesagt, oh ja, das RKI hat das auch gesagt, was ihr gesagt habt. Ups.
Und schützt die Kinder dabei, weil das nächste steht schon wieder in den Startlöchern, um auch da wiederum die Lehrer zu belehren, damit die nicht mehr mit IE geschrieben werden und in die Schulen reinzugehen. Warte mal, du hast Biologie unterrichtet, du hast Physik unterrichtet. Ich habe es ja damals gemacht, bin mit den Eltern stehen auch durch die Gegend gezogen mit einem intensivmedizinischen Monitor. Ich hatte aufgrund dessen, dass ich Dozent bin, eine andere Einflussnahme, weil mir konnten sie mit ihrem Standesdünker nicht kommen, weil ich habe den ganzen Krams unterrichtet, G26. Damit haben wir das Ganze gemildert. Aber jetzt sind die Eltern auch in den Elternverbänden und in den Elternvorständen in der Lage, dieses aufarbeiten zu lassen, damit auch die Lehrer nicht wieder diesen Irrglauben anheimfallen können.
Absolut. Ich meine, im Prinzip wäre das grundsätzlich ja auch eine Kerntätigkeit, durchaus vom Corona-Ausschuss diese Sachen freizuklagen, weil das ist ja genau die Zielrichtung unserer Aufklärungsarbeit. Und ich möchte jetzt hier auch mal einen Appell an alle Beteiligten richten. Vielleicht kann ja auch mal dieses ganze Affentheater um die Gelder vom Corona-Ausschuss aufhören und können die Gelder wieder zur Verfügung gestellt werden für die Aufklärungsarbeit, weil ich finde, das ist
ja,
doch ein totaler fetter Fundus, den wir hätten, nämlich eigentlich bestimmt 2 Millionen Euro.
Das wäre im Sinne der Spender, das wäre super, ja.
Absolut.
Ja, wenn wir das alles jetzt in die Klagen stecken könnten, um die Dokumente rauszuholen. Ja.
Oder eine Plakataktion zu machen an öffentlichen Plätzen.
Also das
sind das Bushaltestellen.
Wir können ja auch gute Anwälte, die da Erfahrung haben, die das auch richtig machen.
Ja, Bushaltestellen, also, da wo die Leute eh warten und irgendwas lesen, weil ihnen langweilig ist. Ne?
Und die Menschen auch wieder darauf aufmerksam machen, die momentan eben irgendwie das Gefühl haben, dass ihr gesundheitlicher Zustand schlechter ist, dass sie sich wieder trauen und Mut schaffen, das Ganze eben den Klageweg zu beschreiten oder zumindest anzuprangern. Oder eben, was mein persönlicher Liebling ist, ist jeder Lehrer, zumindest Schulleiter sind, soweit ich weiß, meistens noch Beamte, über Dienstaufsichtsbeschwerden. Hey, du hast hier was gegen unsere Kinder gemacht. Und ich glaube, im Schulgesetz steht drin, politische Einflussnahme und dergleichen hat nichts in Schulen und Universitäten zu suchen.
Es gibt übrigens noch eine Sache, die eventuell ein Tool ist, mit dem wir weiterkommen. Das ist die Normenkontrollklage, die von Ländern durchgeführt werden kann. Das heißt, wenn in den Ländern auf Länderebene sich jetzt was ändert, dass Länder andere Regierungen haben, die kritischer sind, dann können die solche Regelungen der Bundesregierung auch dann vor das Bundesverfassungsgericht bringen und die Gesetzgebung des Bundes dann auch in Frage stellen. Und wenn ein Land das macht, da muss das Bundesverfassungsgericht, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger sein, wie es mit diesen Dingen umgeht. Da kann es das nicht einfach so abbügeln.
Das Problem in dem Fall ist, dass die Länder härter durchgezogen haben als der Bund. Also das steht auch in den RKI-Protokollen.
Wir haben neue politische Veränderungen in einigen Ländern zu erwarten. Und da ist es eine Hoffnung, dass da dann offensiver mit kritischen Regelungen der Bundesregierung umgegangen wird.
Ja, vor allem müssen sie erstmal mit den Regelungen ihres eigenen Landes kritisch umgehen, weil, wie gesagt, die Ministerpräsidentenkonferenz hat härtere Regeln eingeführt als der Bund.
Also wir haben ja auch folgende Schizophrenie gehabt. Das war, wir waren ja neulich in Rendsburg mit Tom zusammen, also Tom Lausen zusammen, und haben dort letztendlich eine Veranstaltung gehabt, die auch von den freien Politikern und sowas mit unterstützt worden ist. Und nur um den Menschen das aufzuzeigen, Risiko kann immer nur lokal beurteilt werden. Denn in Rendsburg wurden die Corona-Maßnahmen hochgezogen, Stichwort 2G-Regeln, 3G-Regeln, Maskenpflicht und sowas, als sie eine Inzidenz hatten, wie auch immer die zustande gekommen ist.
Von Uganda.
Von Uganda, wo gerade überhaupt nichts los war. Und um das Ganze wieder transparent zu machen, das ist ungefähr so sinnvoll, wie wenn ein Krankenhaus in Hamburg brennt, die Krankenhäuser in Flensburg zu evakuieren. Risikobewertung kann immer nur dezentral vor Ort gemacht werden. Und deshalb ist unsere Sache eben von unten nach oben auch vorgehen. Geht in die Länder, geht zu dem Bürgermeister, geht zu den Gemeindevorstehern, geht in die Städträte rein, geht zu den Ärzten und zeigt ihnen, was hier gemacht worden ist, damit sie zumindest eins sind. Sie können denn nicht mehr behaupten, sie wussten von nichts, sondern sie haben die Möglichkeit, sich aufzuklären, weil jeder Mensch hat das Recht, sich jeden Tag wieder neu zu erfinden und vielleicht, dass hier sehr stark um Haltung und Gesinnung geht, einen Gesinnungswechsel durchzuziehen, der dementsprechend dann wieder im Interesse der Bevölkerung und auch der Kinder ist.
Ja, vor allem, wenn die Ärzte verstanden haben, was passiert ist, werden sie nicht mitmachen das nächste Mal, hoffe ich mal. Ja. Also der schönste Punkt in diesen Kanzlerprotokollen ist, sie haben eine Umfrage gemacht und die Antwort war, 11% der Befragten wurde von einer Impfung abgeraten. Das heißt, 11% der Ärzte waren 22 wach und haben abgeraten, sind aber unterm Radar geblieben, waren clever und haben möglicherweise ihre Patienten geschützt, indem sie eigenständig gehandelt haben.
Schindlers Liste sei hier mal als Schlagwort benannt.
Wenn diese Ärzte die Klappe halten, um sich und ihre Patienten zu schützen. Also manche Leute hatten einfach wahrscheinlich Glück, dass ihr Arzt wach war.
Ja, solange das System sich noch nicht dreht, werden diese Ärzte nicht nach vorne treten können, weil sie sonst sich selber und dementsprechend alle, die sie vielleicht geschützt haben, gefährden.
Und 11% ist eine Hausnummer bei einer Umfrage. Zu der Zeit, 22.
Ja, das sind ja vor allem auch die 11%, die das dann eingestehen. Da mag es ja auch noch eine große Dunkelziffer geben, wo die Leute das gar nicht sagen, dass sie entsprechend das ihnen abgeraten worden ist, weil sie sich dazu gar nicht verhalten wollen, ja, und eher nichts sagen. Oder
man würde sich auch zu leicht angreifbar machen, weil wenn die dann einen Stempel gekriegt haben, dann wäre das Urkundenfälschung. Und warum sollen sich diese Ärzte da ausliefern, dieser einfachen Art, sie loszuwerden?
Aber Wolfgang, das muss ja nicht identisch sein. Wenn ich jemand jetzt effektiv abrate, sagen, mach das mal nicht, und dann hat die Person eben möglicherweise gar keinen Impfausweis, ja?
Wenn Ärzte aus gewissen Gründen ihre Patienten geschützt haben vor diesen kriminellen Machenschaften, vor diesem gefährlichen Zeug, dann haben sie das, die waren einen wahnsinnigen Gewissensbissen. Wenn sie das tun, was der Staat sagt, dann hätten sie ihren Patienten geschadet. Und wenn sie das tun, was sie selber für richtig halten, dann wären sie politisch verfolgt worden, wenn sie dazu stehen. Das heißt, in einer Situation waren die in einer Klemme, die eigentlich nicht lösbar war.
Irgendwoher kamen die Proben, die uns anonym zugeschickt wurden.
Und wir hatten eine große Sammlung, wie du weißt, Viviane. Und mit den Bildern, die ich dir damals 21 gezeigt habe, sind wir zu den Impfärzten hingegangen, die ja teilweise reaktiviert worden sind, und haben ihnen diese Bilder gezeigt. Und einige haben daraufhin am nächsten Tag ihren Dienst nicht mehr angetreten. Wenn der Widerstand von vornherein so strukturiert worden wäre, hätten wir noch schneller sozusagen die Erfolge, die jetzt vor uns liegen, erreichen können. Aber wenn wir es jetzt eben verfolgen, dann können wir zumindest für die Zukunft Sachen verhindern, um dann uns wiederum darum zu kümmern, was alles in den Brunnen gefallen ist, nicht nur im juristischen Bereich, sondern eben auch im menschlichen, zwischenmenschlichen Bereich und vor allen Dingen eben im medizinischen Bereich. Denn wir wissen von den Ländern, dass sie mittlerweile von 1,5 Millionen Impfgeschädigten ausgehen. Das sind sehr flache Zahlen. Wenn wir die Japan-Studie sehen, wo ja ist, dass wenn man einen PET-Scan macht, dort 100% der Geimpften eine Myokarditis haben, in der Form der Großherzzellenbildung, die wiederum bei ungefähr 54% der Leute nach 12 Jahren, wenn sie nicht erkannt ist, weil sie noch präklinisch heißt das, also ja, noch nicht
diagnostisch,
subklinisch ist, aber eben im PET-Scan diagnostizierbar ist. Und wenn die nicht behandelt wird, führt das bei 54% der Leute nach ungefähr 12 Jahren zum Tod.
Oder schauen wir uns mal die Novavax-Daten an. Novavax, eine Impfung mit Novavax waren 5 Mikrogramm insgesamt. Die haben eine Myokarditis-Warnung gekriegt und mit dem Hinweis, es ist eine normale Myokarditis, die sich nicht von einer anderen Myokarditis unterscheidet. 5 Mikrogramm pro 5 Liter Blut eines Menschen ist eine Konzentration von 1 Mikrogramm pro Liter. Was ist der Titer der Menschen, die immer noch Spike produzieren? Da läuft das weiter mit der Myokarditis und den Herzschäden, solange sie über 1 Mikrogramm pro Liter von der Konzentration sind.
Und, aber wie wird das denn behandelt? Wie kann das behandelt werden, diese Myokarditis?
Das Ereignis aus dem Blut raus.
Also,
das Allergie-Institut hat im Februar 2021 veröffentlicht, wie gefährlich Spikes sind, und hat das quantifiziert. Hat eine Arbeit veröffentlicht, wo sie quantifiziert haben, die toxischen Effekte von Spike, von Corona-Spikes, in der gleichen Zeit, als diese Spritzen anfingen. Und damals habe ich ja dahingeschrieben, oder habe ich diesen Widerspruch, weshalb sie das denn zulassen, so in Frage gestellt. Und da haben sie mir geantwortet, es bleibt nur im Muskel. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber das Paul-Ehrlich-Institut als Zulassungsbehörde, als Behörde, die die Zulassung zurückziehen kann, die verantwortlich ist dafür, ist viel zu wenig im Fokus der Kritik. Immer nur das Robert-Koch-Institut, das ist ja nur eine Presseabteilung gewesen.
Deswegen, ich habe ja die Pi-Paper, ne? Also die muss ich jetzt auch als Buch zusammenfassen. Und es gibt eben dieses Paper von 21, das haben wir, glaube ich, auch mal durchgesprochen, wo Chichotek, Meyer Stanislavski oder wie sie hießen, ein Paper geschrieben haben, in dem zum Beispiel steht, bei der Zulassung wurden humanisierte Mäuse oder humanisierte Versuchstiere genommen mit einem humanisierten AC2-Rezeptor. Ja? Alles lief sauber. Ich habe jetzt die AstraZeneca-Daten, kamen am Wochenende raus, Johnson & Johnson. Nicht eine dieser Firmen hat Versuchstiere mit humanisiertem AC2 genommen. Keine. Damit konnte keiner die Schäden durch das Spike sehen, während das Paul-Ehrlich-Institut behauptet, das wurde gemacht.
Und zum Paul-Ehrlich-Institut gebe ich dir auch wieder absolut recht, Wolfgang, denn einige meiner Ausführungen vorhin bezogen sich speziell auf das Paul-Ehrlich-Institut, was ja nach ISO 17025 zertifiziert ist als Prüflabor und genau diese Transparenz verpflichtet ist. Das war das Beispiel mit dem TÜV, was ich vorhin gemacht habe. Und zu Vivianes Frage nochmal, es geht ja erstmal darum um Diagnostik. Außerdem dürfen wir hier momentan keine medizinische Beratung geben, obwohl ich in Norddeutschland eben ungefähr 100 Leuten helfe und Selbsthilfegruppen betreue, das relativ erfolgreich. Ich erwähne nur Bromelain, Natokinase etc. pp. Aber das soll jetzt nicht weiter ausgeführt werden. Was ich daran interessant finde, ist, der PCR-Test hat damals ungefähr 100 Euro gekostet. Der Test, ob die Leute Spikopathie haben, kostet auch ungefähr 100 Euro. Eine Artilleriegranate, 155 mm, wie wir sie momentan in die Ukraine liefern, kostet ungefähr 6.000 Euro. Also wie viele Menschen könnten wir helfen im Äquivalent der betriebswirtschaftlichen Kosten, indem wir weniger Sachen rausschicken, die töten, und mehr dafür nehmen, um die Bevölkerung aufzuklären, um das Schadensbild überhaupt erstmal zu ermitteln?
Und die Firmen, die vorher PCR-Tests gemacht haben, weil sie Kohle gerochen haben, ja, wenn sie sehen, dass sie Profit machen, werden sie auch die Tests auf Spikes anbieten. Und dann noch die Preise senken.
Kann man viel Geld mit verdienen.
Natürlich kann man damit Geld verdienen. Blutprobe, ja. Spike-Test, ja, dann kann man richtig, richtig viel Geld mit verdienen, wenn man das normal in die Breite ausrollt als Routinetest.
Das ist ja
mit der Natokinase müssen wir nochmal extra reden.
Ja, definitiv.
Wir haben da ja sehr, sehr intensiv drüber diskutiert und mit dem Hans Michael, den ihr ja wahrscheinlich auch kennt, wir haben ja dieses Paper gemacht und wir sind der Meinung, dass die Natokinase gar nicht dahin kommt, wo man ihr die Wirkung zuschreibt, sondern dass die vorher im Darm schon zerlegt wird und deshalb wahrscheinlich ja wie andere entsprechende Enzyme auch im Blut ja nicht mehr das tun kann, was man ihr jetzt zuspricht. Also da ist die Wirksamkeit ist nicht erwiesen und damit, ich bin da vorsichtig, ich würde da keine Werbung für machen.
Das McCullough-Protokoll, also wie kann das nur auf das verweisen, publiziert ist?
In manchen Sachen glaube ich ihm, in anderen bin ich da sehr, sehr skeptisch.
Wir sind da auch sehr skeptisch, weil so wie du mit Enzymen arbeitest, musst du auf jeden Fall das Ganze begleitend machen mit einem großen Blutbild, weil wenn das Enzym an die falsche Stelle kommt, kann es dir ebenso gut die weißen Blutkörperchen
zerstören. Die evidenzbasierte Medizin gilt ja durchgehend. Also wenn wir da was beweisen wollen, ob oder ob nicht das wirkt, dann gibt es da bestimmte Regeln, nach denen man das machen muss. Die sind nicht bisher nicht durchgeführt worden.
Ja, aber wie man die Leute dann... Man kann ihn nicht einfach sitzen lassen und sagen, oh, warte mal, bis wir Geld
haben. Nein, aber man kann ihn auch nicht mit unbewiesenem Zeug das Geld aus der Tasche ziehen. Das gibt es ja ganz viel. Diese ganzen Blutwäschegeschichten und was die zahlen da Tausende von Euro, weil sie Angst haben. Das ist unverantwortlich. Nein, man muss da schon weiter sauber bleiben. Man muss das diskutieren und muss da offen bleiben. Und klar, es gibt Dinge, die wissen wir nicht. Und da gibt es Erfahrungswissen. Und manchmal ist das Erfahrungswissen etwas, was nicht schadet. Und manchmal ist das Erfahrungswissen auch etwas, was in die Hose geht. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Man muss da auch da nach der Wahrheit suchen.
Da sollte man mit den Leuten reden, die zum Beispiel sich bemühen, Mittel zu finden. Zum Beispiel der Gerlach, ne, Joachim Gerlach, The Dissonance, der so eine Ansprechpartner, der versucht da irgendwie solide Daten mit Studien zu machen. Und was Blutwäsche angeht, Professor Jäger irgendwo aus Bayern.
Ja, und wir haben eben auch andere. Und das sollte jetzt definitiv genau in die Richtung sein. Es muss alles evaluiert werden. Womit wir die besten Erfolge momentan erzielt haben, das ist, dass wir die Leute einfach nur mit bekannten Sachen, nach dem Motto Vitamin D und Zink ist wichtig für das Immunsystem. Und ein stabiles Immunsystem ist prinzipiell auch besser geeignet zu überleben.
Es gibt ein Institut, das ist das ICWIC. Ich war der Patientenvertreter. Und da hatten wir die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen, dass man, also an das ICWIC kann man solche Fragen, wenn es nicht medikamentöse Dinge sind, dann kann man sie als Patientenvertreter auch reinbringen. Und da kann man aus der Bevölkerung auch Fragen reinbringen. Ich denke, man sollte diese Institute ruhig mal fordern, dass sie sich mit solchen Themen beschäftigen. Das kostet nichts.
Ja, meine Erfahrung mit dem ICWIC aus der Pharma ist, wir stehen mit dem im Kontakt und so, wir beraten die schon. Also ein ICWIC ist mit Vorsicht zu genießen, weil die Pharma da auch beeinflusst.
Also wir müssen eigentlich, um da einen Konsens zu finden, eigene Institute, eigene Heilstätten und Therapiezentren aufbauen, wo das Ganze evaluiert und eben wirklich fachlich bestimmt wird. Ich glaube, da gehen wir alle d'accord.
Aber wir brauchen das Geld und das wird es erst geben, wenn die Stimmung gekippt ist und entsprechende Anträge und Projekte auch finanziert werden.
Wir sind da ja an solchen Projekten beteiligt, um das Ganze voranzubringen. Aber und nach dem Motto 80% der Finanzierung können wir darstellen, auch mit Leuten, die schwierig sind. Aber jeder, der weiß, was so ein Forschungszentrum, wo eventuell noch ein paar Betten drin sind und Behandlung durchgewinnen kostet, weiß, es geht hier immer noch um mehrere hunderttausend bis Millionen Euros. Und
dann kann man es auf saubere Füße stellen. Im Moment müssen wir mit dem arbeiten, was wir haben.
Pass auf, es gibt dann noch mögliche Bündnispartner auch. Wir haben ja eine Selbstverwaltung, nicht nur bei den Ärzten, da habe ich wenig Hoffnung zurzeit, aber wir haben eine Selbstverwaltung auch bei den Krankenkassen, um die sich keiner kümmert. Und da gibt es Versichertenvertreter und da gibt es die Möglichkeit, mit denen zu sprechen. Da gibt es die Möglichkeit, dass die Krankenkassen und ihre Vertreter im gemeinsamen Bundesausschuss Fragen stellen. All diese Dinge, die werden nicht, wir tun so, das ist alles der Staat und dem können wir nicht mehr trauen. Das ist unser Staat und wir müssen die fördern. Wir müssen an die herantreten und wir müssen diese Gremien einbinden und müssen versuchen, diese Gremien dazu zu bringen, dass sie die Augen endlich aufmachen. Die haben total versagt.
Also die Krankenkassen, die die Daten nicht an das RKI oder PEI geliefert haben?
Oder an Tom Lausen? Und da kommt, da beißt sich dann, da haben wir langsam den Zirkelschluss als Problemstellung. Ich gebe dir in allen Bereichen absolut recht. Aber wenn wir es nicht selber auf die Beine stellen und gerade mit dem Trick, mit den Plakaten und sowas alles arbeiten, sodass wir die Public Opinion neu sprechen, also die öffentliche Meinung dahingehend drehen, dass die Menschen es einfordern zu tun, werden wir Probleme damit haben, dass die anderen überhaupt sozusagen sich in einen Risikobereich reinbegeben. Und deshalb, wir sehen es ja, wir tragen unsere Haut täglich zum Markte, gehen wöchentlich auf Veranstaltungen und wir sehen, welchen Impact wir haben bei den Leuten, wo wir direkt live vor Ort sind, weil wir in 3D einfach denen noch überlegen sind.
Ich gehe es mit den Krankenkassen, also die sind ja im Wettbewerb, das finde ich fürchterlich, aber wenn jetzt eine Krankenkasse sich darum Vorteile daraus ausrechnet, dass sie sagt, wir bieten den Leuten was an, dass wir anders mit dem Thema umgehen. Das heißt, wenn man eine Krankenkasse, die sich darum kümmert, wo die Versichertenvertreter es erreichen, dass die Krankenkasse da anders mit umgeht und dass sie Fragen stellt, dass sie versucht nachzugucken. Und dann kann man für diese Kasse werben. Und dann kann es sein, dass die große Vorteile davon hat. Wir müssen einfach auch so denken, dass wir versuchen, die Dinge, die da sind, die wir ja bezahlen alle, dass wir die auch irgendwie versuchen, für uns zu erschließen, damit wir diese Welt verändern, damit das durchbricht, damit die Erfolg haben, die ehrlich sind, damit die Erfolg haben, die wirklich für uns was tun wollen.
Ja, die Krankenkasse, die das als erstes macht, wird von Impfgeschädigten geflutet werden und bankrott gehen.
Ja, das wäre dann BWL für Anfänger, was da denn passiert, dass die alle den Zulauf bekommt. Trotzdem ist es richtig und wichtig, dass wir sie aufnehmen. Wir arbeiten ja daran. Morgen sind wir zum Beispiel beim Neue Wege-Kongress in der Schweiz und treffen auch dort vom ausländischen Vertreter in diesem Bereich oder einiger privaten Krankenkassen. Und genau dieses versuchen wir zu inszenieren. Aber wie gesagt, wir sind nur zwei Leute, bekommen keine Unterstützung. Und reißen die Kilometer ab. Und deshalb nochmal, um die Public Opinion zu drehen, die Spaltkeile in der Familie, wieder runterzubekommen, dass wir wieder Einigkeit im Volk herstellen, in der Bevölkerung, in den Familien, die Kinder schützen. Dafür nutzt bitte die Plakate und fangt mit solchen kleinen Schritten an, damit wir endlich aufhören, mal wirklich gezielt vorzugehen und nicht immer die ganze Zeit mit Haubitzen auf Spatzen schießen und über die Köpfe der Welt hinaus, weil die anderen werden erst betriebswirtschaftlich zu drehen sein, wenn die Meinung in der Bevölkerung so weit gekippt ist und es einfordert als große Gemeinschaft.
Man fängt klein an. Also es sind ja immer noch Städte, wo wirklich die Bürgermeister absolute Pandemiker waren, mit der Antifa demonstriert haben und immer noch der Meinung sind, wir leben noch in einer postpandemischen Zeit. Also ihr müsst einfach erstmal auf der regionalen Ebene die Stimmung zum Kippen bringen. Es gibt immer noch Regionalzeitungen, da läuft es, als wenn nichts geschehen wäre. Die glauben immer noch, ja, Coronavirus, wir werden alle sterben. Den habe ich teilweise tatsächlich damals 22, was Pfizer wusste, angeboten als Text. Hier sind alle Daten und die haben das ignoriert und weitergemacht. Das heißt, man muss erstmal, wie gesagt, von unten nach oben anfangen, die Regionen zu drehen. Und wenn die Regionen kippen, kann man Druck dann immer höher aufbauen. Es ist einfacher, von unten anzufangen. Also erstmal den Bürgermeister in der Gemeinde, der die ganzen Angestellten im Rathaus gezwungen hat,
die kriegen es von unten und oben von uns.
Ja. Das wäre das Schönste, absolut. Aber dieses, mein Bruder, meine Schwester, mein Nachbar, meine Familie, die Gemeinschaft auf kleine, wieder ehrliche Füße stellen, das ist für mich eigentlich der Weg, der am vielversprechendsten ist, um dann eben auch über die Großen dahingehend zu reglementieren, Dienstaufsichtsbeschwerden oder bei der Ärztekammer, der Arzt, der immer noch nicht hören will, um denen eben auch Widerstand entgegenzuleisten. Das kann jeder tun, um damit das Feld im Prinzip wieder zu drehen.
Oder zu seinem Hausarzt gehen, der geimpft hat, und sagen, ich hätte gerne den Test, ob ich noch Spikes produziere. Wenn das ein paar Leute machen und die Hälfte davon positiv ist.
Gute Idee, sehr gute Idee.
Genau, dann wird der Arzt nachdenken müssen, so, ups, ich habe jetzt 10 Tests gemacht, 5 haben nach 2 Jahren immer noch Spikes, das sollte nicht sein. Und damit dreht man auch den Arzt.
Das haben wir ja schon ausprobiert und das war wirklich so, weil momentan die Statistik sieht aus, dass knapp 50% der Leute...
Das ist eine sehr gute Frage, ja.
Und damit hat es dann wirklich eben gedreht. Wenn das einer macht, passiert nichts, machen das aber 3. Und es schlägt beim Arzt einmal auf, das Spikopathie, so nennt sich das ja auf Neusprech, also das, was sie uns gesagt haben, was nie passieren kann, immer noch vorhanden ist.
Dann nach fängt wie langer das Zeit? Bei ihm an zu drehen. Was ist jetzt das Längste, was ihr gesehen habt, dass das immer noch produziert?
Katharina König, ne, nach einer Spritze oder 2, nach 3 Jahren ist sie immer noch produzierend.
Also, Das sind nach dem Motto, alleine wenn du es medizinisch-technisch siehst, ist es so, dass über Exosome, Shedding und sowas alles man von mindestens 1 Jahr ausgehen muss. Und wir haben jetzt selbst schon von Leuten, die in 21 sich haben impfen lassen, bis jetzt immer noch, dass es haben. Und bei denjenigen, die betroffen sind, sieht es so aus, dass Spikopathie ungefähr bei gut 50% festgestellt wird. Also die Leute haben russisch Roulette mit einer Schrotflinte gespielt, wenn es jetzt nicht wirklich weiter bearbeitet, aufgearbeitet und geholfen wird. Und da wäre der Trick, Weihnachten steht ja wieder vor der Tür und wir haben das letztes Jahr schon angekündigt, Leute, vielleicht verschenkt ihr, die zu dem Kreis gehören, die dem Ganzen offen gegenüberstellen, euren Liebsten mal einen sogenannten Spikopathie-Test, also diesen Test, der dann nachweist, ob zumindest noch Spike im Serum oder Nukleotid in irgendeiner Form vorhanden ist. Und die kleinsten Tests fangen bei ungefähr 120 Euro, soweit ich weiß, in Igelleistung an. Wäre doch mal ein interessantes Weihnachtsgeschenk, alleine um für euch auch wieder die Sicherheit zu haben, dass euer Liebsten vielleicht die Form nicht hatte. Weil jemanden einen PET-Scan zu schenken, um festzustellen, dass das ist, die fangen bei 2.500 Euro an. Und da sieht es noch stärker aus, weil da hatten wir ja aus der Japan-Studie gesagt, dass 100% der Geimpften in Japan, und es ging da um 2 oder mehrfach Geimpfte, diese Form der Myokarditis entwickelt haben, die am PET-Scan festgestellt worden ist, die bei 54% der Leute in 11 Jahren zum Tode führt. Also wenn ihr Weihnachten in 11 Jahren oder verbleibend rechnet selber rückwärts, noch immer in der Familie in trauter Gemeinsamkeit feiern wollt, dann fangt an, selber was zu tun. Hier habt ihr die Möglichkeiten und hier kommen auch die
Impfungen. Man benutzt nicht das Wort Impfung, sondern sagt,
Ja, es ist halt wirklich diese Novavax-Geschichte. Wenn man Titer hat von 1 Mikrogramm pro Liter Blut, hat man das Risiko, wie bei einer Novavax-Impfung, eine Myokarditis zu kriegen. Ja? Das ist nicht gut für den Herzkreislauf, da noch irgendeinen Spike-Titer zu haben.
Und wir wissen gar nicht, wie viel die mRNA-Gentherapie eigentlich an Spikes produziert hat. Wir wissen aber, dass Grundwirkstoff überhalb der Gefahrenklassenliste von Gefahrenstoff Klasse 5 vorhanden ist. Und das waren eben 30. So, einer pro Liter Blut. Und da dementsprechend rechnen wir mit 6 Liter Blut. Das wären dann 5 pro Liter Blut. Alleine an mRNA, die wiederum unbekannte Mengen an Spikes erzeugt.
Spikes gehören nicht ins Blut, ganz einfach.
Nein. Weil das Problem ist halt bei den Leuten, die dreifach geimpft sind mit IgG4, die aktivieren ja nicht mal eine Immunantwort gegen die Spikes oder das Virus. Das heißt, die haben jetzt ein richtiges Problem.
Die sind jetzt schutzlos den coronalen Viren eigentlich ausgesetzt.
Ja, plus den Spike. Ich meine, das kursiert jetzt im Blut und da wird nichts mehr unternommen bei IgG4-Antikörpern.
Oh, das ist ein weites Feld.
Problem mit Herzproblemen.
Also ich glaube, es gibt da weiterhin gibt es unheimlich viel zu tun. Und es ist super, dass ihr da so wirklich akribisch und intensiv dran seid. Und ja, also ich wiederhole es an dieser Stelle nochmal, weil ich wirklich alle Beteiligten auffordern möchte, da jetzt mal zur Besinnung zu kommen und dass die Gelder vom Corona-Ausschuss, die Millionen, dass die wieder zur Verfügung stehen, damit wir arbeiten können. Weil ich finde, das ist jetzt 2 Jahre lang blockiert und das kann irgendwann, muss da mal Schluss sein mit und das muss wieder zur Verfügung gestellt werden. Das ist wirklich mir ein ganz großes Anliegen. Und wie auch immer man das dann entscheidet, was man damit finanziert, wie man das macht. Aber es kann nicht sein, dass da weiter von allen möglichen Gestalten irgendwie Blockademaßnahmen abgehen. Das muss zu einem Ende kommen, weil wir brauchen das Geld. Das ist für diese Arbeit gespendet worden und das Geld muss auch wirklich der Sache, muss zum Einsatz kommen und zwar jetzt, weil die Menschen brauchen jetzt die Informationen und eben nicht erst in 10 Jahren oder wenn wir in 11 Jahren vielleicht diese Krise, ob sie jetzt dann tatsächlich kommt oder nicht, aber möglicherweise so eine krisenhafte Entwicklung da erreichen, dann müssen wir jetzt was tun, damit wir eben möglichst viele Leute von diesem Weg nochmal wieder abbringen können. Also vielleicht kann man da mal ein bisschen
zum in sich Beispiel gehen. Ärzten die jetzt so vor Gericht stehen, weil sie Maskenatteste ausgeführt haben, ihre Patienten geschützt haben.
Ja, das weiß ich nicht. Man muss halt gucken, was generell in die Zweckrichtung, also wissenschaftliche Forschung, waren definitiv was zu unseren Fragestellungen mit dazugehört. Nicht unbedingt die individuelle Rechtsverteidigung, aber auf jeden Fall sowas wie jetzt Informationsfreiheitsgesetz anfragen und natürlich auch solche Forschungsmaßnahmen, das würde ich absolut sehen, dass das dazugehört. Und also wie gesagt, da muss man ein bisschen wieder gesunder Menschenverstand einkehren in die ganze Geschichte, worum es eigentlich ging und wofür die Gelder ursprünglich waren. Und da müssen sie auch wieder hin und nicht für irgendwelche anderen Themen. Na gut, also ich glaube, wir haben unheimlich viel Anregungen von euch heute wieder mitgenommen. Wir werden das auch verlinken, da die ganzen Poster, dass die Menschen das machen können und dass wir vielleicht auch nochmal Fragen sammeln und wir haben ja jetzt schon wieder eine Menge Themen in die Richtungen, in die man gehen kann, um eben weiter Informationen herauszubringen oder eben auch Forschungsarbeit zu leisten. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Kommen vielleicht auch noch Leute mit weiteren Ideen auf uns zu. Aber ich glaube, wir müssen einfach weitermachen, weiterbauen an diesem Informationsgebäude. Ja, vielen Dank euch.
Vielen Dank für euren Besuch. Vielen Dank für eure Arbeit.
Gerne. Und gebt uns die Labore und die Möglichkeiten. Und ich sage jetzt mal, und 6 Monate Zeit. Und Wolfgang und unserer Seite, damit wir das Ganze auch evidenzbasiert durchziehen.
Genau, als Studienleiter zum Beispiel.
Und wir hätten viel mehr Möglichkeiten, die guten Ergebnisse, die wir mittlerweile erzielt haben, mit den Impfgeschädigten so weit zu evaluieren, um es auch in die Masse rauszubringen. Denn einige sind auch schon wieder aus dem Rollstuhl rausgekommen, so wie eben dieses 16-jährige Mädchen, was da mit unter Betreuung ist, und fängt jetzt wieder mit Sport an. Und das ist, glaube ich, ein schönerer Lebensweg im Interesse unserer gemeinsamen Menschheitsfamilie und Zukunft.
So schaut's aus. Vielen Dank euch. Wir bleiben in Kontakt und hoffentlich können wir auch an dieser, vielleicht an der finanziellen Seite auch irgendwie mit unterstützen, wenn hier Besinnung eintritt. Vielen Dank euch.
Ciao, ciao.
Ja, Wolfgang, wir sind für heute am Ende der Sitzung angelangt. Waren viele Informationen und wir werden das natürlich weiterverfolgen. Und Bis wir eben in diese, hoffentlich wieder in die Möglichkeit auch für uns kommen, hier Gelder vielleicht für die Arbeit wieder zurückzuerhalten, sind wir noch auf Ihre Unterstützung angewiesen. Bitte unterstützen Sie uns weiter, sodass wir eben hier auch die Arbeit machen können und genau solche Dinge zueinander führen können, dass wir eben ja, Menschen helfen können und Informationen zusammenbringen. Ich glaube, es ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema für fürs Ausland. Ich werde jetzt mich auch nochmal mit dem Jeroen Pohls zusammenfinden, weil die haben aus Holland ja, glaube ich, auch schon sehr viele von den relevanten Playern identifiziert. Vielleicht können wir da nochmal Parallelen sehen, auch zu dem, was jetzt gerade bei uns bei der RKI-Geschichte herausgekommen ist. Und mal gucken, wie die ganzen Menschen da miteinander vernetzt sind und ob man da noch in ein paar mehr Spinnennetze hereinstechen kann. Ja, in diesem Sinne wünsche ich allen einen ersprießlichen Freitag, Nachmittag und ein schönes Wochenende, ein geruhsames, und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.